Rhythmus, den die Raver fast schon wie ein Ritual zelebrieren, hat in Berlin mittlerweile sämtliche Grenzen gesprengt und schon surreale Züge angenommen. Clubs, die sich erst ab 4 Uhr morgens füllen, Partys, die erst nachmittags in Schwung kommen, das ist hier normal. Warum machen die Leute das mit? Wie lässt sich die Faszination dieser Musik erklären?
Stampfende Bässe und mein Körper spürt das auf dem Rücken.
Wie ein Traum von neuem Glanz und neuer Größe, zumindest in dieser Szene, hat er sich erfüllt.
So, dann sage ich herzlich willkommen zurück im Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler und ich begrüße all meine Zuhörer und Zuhörerinnen zur insgesamt jetzt schon zweiten Folge. Wie ihr ja mitbekommen habt, da habe ich meine erste Folge vor circa einem Monat veröffentlicht über Obdachlosigkeit. Ist jetzt auch schon wieder ein wenig her. Es kam mir sehr ungünstig dazwischen ein sehr warmer Sommer, ein sehr schöner Urlaub, beziehungsweise mehrere schöne Urlaube. Ich habe eine wunderbare Woche am Strand verbracht in Griechenland. Ich habe ein wunderbares Wochenende auf einem Festival verbracht, genauer genommen auf dem Art Lake Festival, und hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Nun wird es aber wieder Zeit aufzunehmen und ich freue mich schon ganz, ganz gewaltig drauf, endlich wieder anzufangen. Bevor ich aber mit dem Podcast loslege, möchte ich erst noch ein paar Grußworte vor allem aussprechen, unter anderem nämlich an meine ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer. Davon gibt es noch nicht ganz so viele, der Podcast ist ja auch noch sehr, sehr neu, aber vor allem dazu nennen sie natürlich meine Freunde, meine Familie, also meine nächsten, meine mir nahestehendsten Menschen, die mich beim Projekt unterstützen, sei es mit lieben Worten, sei es auch einfach nur mit Feedback oder auch einfach nur mit der Tatsache, dass sie sich den Podcast überhaupt angehört haben. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Dazu möchte ich noch einen Sondergruß und einen Sonderdank aussprechen, nämlich vor allem an Jenny, Hörer des Aufwachen-Podcasts, den ich ebenfalls gleich nochmal erwähnen werde, werden Sie auf jeden Fall kennen. Jenny hat, ich glaube, man kann fast sagen, vielleicht ein wenig angestachelt durch Stefan Schulz, angefangen, ihren eigenen Podcast aufzumachen, hat ganz einfach begonnen und Handy genommen, raufgesprochen, politisch kommentiert und es hochgeladen mit irgendeinem Schneider, ich glaube sogar mit einem Handyschneideprogramm, ihren ersten Podcast irgendwie zusammengewürfelt und dann einfach hochgeladen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr her. Inzwischen hat Jenny sich eine sehr treue, sehr große Fanbase aufgebaut. Ihr Podcast heißt Politikbetreuung und insbesondere die letzten beiden Folgen kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die sind wunderbar. Die eine geht es um das Inside-AfD-Buch, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Mit der Autorin führt sie ein sehr langes und sehr, sehr gutes Interview. Das kann ich besonders dann empfehlen, wenn man sich wirklich wenn man sich wirklich vorstellen möchte, wie es eigentlich oder was eigentlich passieren muss, dass man sich in eine AfD-Position begibt, beziehungsweise anfängt halt deren Standpunkte zu übernehmen. Und vor allem, wie sieht die Partei von innen aus und wie sieht es dann auch in einem selber irgendwann von innen aus? Wirklich ganz, ganz großes Kino. Jenny, tausend Dank für diesen wunderbaren Podcast. Und auch der vorletzte davor geht es um die SPD-Erneuerung. Jenny trägt sehr, sehr gut und sehr schlüssig zusammen, was in der Partei die letzten Jahre schiefgelaufen ist, was auch aktuell immer noch schiefläuft. Ein ganz großes Lob. Ich habe Jenny beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung getroffen. Wir haben zusammen in der Pressekonferenz gesessen, in der Bürgerpressekonferenz, und einen Herrn von der AfD, ich glaube einen gewissen Herrn Huber, gegrillt. Ein Mensch, der einer von 18 Abgeordneten der AfD ist, die auch Rechtsradikale in ihren Büros beschäftigen. Dann dazu natürlich noch ein ganz großer Dank, überhaupt erstmal ganz allgemein, an den Aufwachen-Podcast. Das ist der Podcast, der mich überhaupt zu Podcast generell gebracht hat. Der Podcast, den ich auch immer noch am meisten und auch am liebsten höre, gerade weil er so schön polarisiert, Stefan auch immer wieder, ich glaube, auch sehr bewusst provoziert mit bestimmten Aussagen. Ich fühle mich durch diesen Podcast überhaupt erst wirklich vernünftig politisch gebildet. Und dementsprechend, lieber Thilo, lieber Stefan und natürlich auch lieber Hans-Jessen-Show, ganz großen Dank für eure Arbeit. Sie hat mich sehr inspiriert. Auch Stefan hat jetzt einen gewissen Anteil daran, dass ich ab dem nächsten Semester nicht mehr Politikwissenschaft wie davor, sondern jetzt Sozialwissenschaften studieren werde. Das heißt, Sozialwissenschaften ist ein bisschen spezieller. Das ist nicht nur Soziologie, aber auch nicht nur Politikwissenschaft, sondern einfach beides zusammen. Man kriegt also einen ganz guten Überblick in beiden Themenfelder. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf, bin sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich auch, dass ich dass ich trotz dieses Studiums meinen Podcast hier weiterführen kann und auf jeden Fall auch weiterführen werde. Kommen wir nun aber noch generell zu ein paar Podcast-News, die ich so von mir habe. Ich habe einen neuen Hoster, ich habe das davor bei podcaster.de hochgeladen, war allerdings mit dem Service dort nicht allzu zufrieden und wechsle jetzt zu Podomatic. Das ist ein amerikanischer Podcaster, der für dasselbe Geld wie podcaster.de deutlich, deutlich mehr Storage bietet. Und da es auch Nachfragen gab aus meinem näheren Umfeld und auch aus der, ich sag's jetzt mal, Fanbase, ich habe tatsächlich immerhin zwei völlig anonyme Menschen auf Twitter jetzt gehabt, die mir geschrieben haben, sie haben meine erste Folge gehört und waren ganz, ganz angetan. Danke an die beiden, das geht natürlich runter wie Butter, so ein Lob. Aber es gab das auch immer wieder Fragen, wie genau nimmst du denn den Podcast auf? Erkläre ich das hier kurz. Ich habe das große Glück, einen Bruder zu haben, der jetzt gerade Tonmeister an der UdK fertig studiert hat, lange oder auch immer noch selber ganz viele Bands hat, und ich bin dementsprechend technisch natürlich, habe ich dann wahnsinnig viel Glück, weil ich nicht nur jemanden habe, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, sondern auch noch im Zweifelsfall die ganze Technik an der Hand hat. Also ich sag's mal, ich nehme gerade zum Beispiel mit einem, wie heißt das Ding? Ein Rode K2 auf. Das ist ein völlig überdimensioniertes Mikrofon für meine Zwecke. Ist, glaube ich, auch eher ein Gesangsmikrofon. Aber na gut, man sagt ja dann auch nicht nein, wenn man es angeboten bekommt. Das Ganze schneide ich mit Logic, auch ein Programm, was eigentlich eher für für Musik gedacht ist und auch darauf größtenteils konzipiert ist. Also auch Musik, was völlig überdimensioniert und überkandidiert ist für meine Zwecke. Aber ich kenne mich mit dem Programm aus und ich kann es einigermaßen bedienen und hatte dann nicht so Lust, mich jetzt auch um was anderes reinzufummeln und fahre damit bis jetzt ganz gut. Aber nun gut, kommen wir nun zum Inhalt. Denn wie ihr ja sicher schon im Intro gehört haben werdet, geht es heute um ein Thema, was nun wirklich gar nichts mit dem Thema von davor zu tun hat. Also zweimal müsste, glaube ich, sich ziemlich, ziemlich inhaltlich verrenken, um da noch einen Zusammenhang herzustellen. Es geht nämlich heute um Techno. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch großer leidenschaftlicher Techno-Fan bin, einfach diese Form auch des Zusammenkommens sehr, sehr mag. Dieser Tanzrhythmus, der sich immer dort, der sich immer in einem selber ausbreitet, man an sich runterguckt und merkt, huch, ich tanze ja, ich hab's ja gar nicht selber mitgekriegt. Eine Szene, die vermutlich, gerade wenn man in Berlin wohnt, da kommt man nicht drum rum, sich irgendwann zwangsläufig mit Techno zu beschäftigen. Ich bin auch noch hier geboren, das heißt, ich musste mich praktisch damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich habe ja meinen Podcast ganz bewusst auch nicht nur unter Politik getaggt, sondern auch noch unter Kultur. Damit ich nämlich auch trotz all meiner politischen Umschweife und Interessen mich auch immer noch um völlig andere Themen auch noch kümmern kann, die mich aber dennoch brennend interessieren. Im Intro habt ihr Ausschnitte gehört aus einer Dokumentation, die nennt sich Techno City. Ich werde sie auch in den Shownotes verlinken, findet man bei YouTube. Die Doku ist von 1993 und beschreibt sehr, sehr schön und sehr gut das gerade aufkommenden Technos der frühen 90er Jahre, besonders im Zusammenhang natürlich mit dem Fall der Berliner Mauer, was nochmal eine ganz andere Sprengkraft in diese Szene gebracht hat. Die Doku hat gewisse Retro-Witze, die natürlich eigentlich da überhaupt nicht witzig gemeint waren, jetzt aber zwangsläufig witzig sind. Und gerade wenn man sich wenn man dann ein paar Namen und ein paar Gesichter dann kennt, ist es umso witziger. Da läuft dann zum Beispiel jetzt ein heute als Alt-Berliner Techno-Veteran bekannter DJ Tanne dann rum und ist halt dort noch blutjung und ganz offensichtlich auch sehr, sehr gut gelaunt auf jeden Fall. Die kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade als Einstieg ist es sehr, sehr gut dokumentiert. Es ist vor allem nicht zu wertend und gibt wirklich eine schöne Übersicht, was damals in den 90er Jahren in Berlin so los gewesen sein muss. Passend zu diesem Thema 90er Jahre habe ich mich mit zwei Menschen getroffen. Diese Menschen heißen Jörn und Matthias. Und die beiden Menschen arbeiten für oder mit dem DDR-Museum zusammen und haben jetzt eine Ausstellung aufgemacht. Und diese Ausstellung nennt sich 90s Berlin. Die Ausstellung beschäftigt sich, wie der Name ja schon sagt, mit Berlin in den 90er Jahren, die Wendezeit, was kam alles danach, und legt aber nochmal einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf die damals aufkommende Techno-Szene in Berlin. Die Szene hat sich ja heutzutage doch sehr, sehr etabliert. Ne? Also auch das Berghain, das ist wahrscheinlich so der berühmteste Berliner Techno-Club. Auch der gilt ja inzwischen als Kulturgut und die Menschen, die dort auftreten, gelten auch ja per Gesetz jetzt inzwischen als Kunst- und Kulturschaffende. Das hat sich also nochmal ganz schön gewandelt. Damals war es halt eben alles noch nicht so. Die Musik kannte eigentlich noch keiner. Es gab auch noch keine Kommerzialisierung dieser Musik oder zumindest keine große. Auch das ist heute ja nochmal ganz anders, wenn man jetzt, wenn man an Leute wie David Guetta denkt oder auch an Avicii denkt, der jetzt kürzlich gestorben ist. Da hat sich ja nochmal eine ganz andere Form von Techno auch nochmal breit gemacht. Und gerade diese Anfangszeiten fand ich immer wahnsinnig spannend, gerade weil es halt wirklich noch eine kleine Szene war. Und ich glaube auch, das ist zumindest mein Eindruck jetzt auch nach dem Gespräch, was ich jetzt geführt habe und auch nach dem Schauen dieser Doku, dass es auch doch noch mal ein bisschen härter zuging zu in der damaligen Zeit, gerade musikalisch gesehen. Aber kommen wir zu der Ausstellung selber. Ich kann die Ausstellung sehr, sehr empfehlen. Sie ist wunderschön gemacht. Es ist eine sogenannte Multimedia-Ausstellung, also auch gerade für jüngeres Publikum doch sehr ansprechend. Sie beginnt oder schließt inhaltlich auch ein wenig an das DDR-Museum an. Wie gesagt, das ist der Partner der Ausstellung. Ich glaube, unter deren Schirmherrschaft das sogar läuft, wenn ich das richtig verstanden habe. Das DDR-Museum beschäftigt sich aber größtenteils nur mit der Geschichte der DDR. Es steht ja auch ist ja auch im Namen schon drin. Bedeutet, die Geschichte im DDR-Museum endet 1989 und hat, glaube ich, ganz leichte Ausblicke noch auf die 90er Jahre, beziehungsweise das, was danach kam. Und Ziel der Ausstellung war es, sich eben genau nochmal anzugucken, was ist eigentlich danach passiert, was ist mit diesen beiden Städten passiert, die auf einmal da zusammengewachsen sind. Ich habe, wie gesagt, mit Jörn geredet. Jörn ist der Kurator eines der Räume. Das ist ein Zeitzeugenraum. Man kommt also rein und hat, glaube ich, 9 verschiedene große LED-Screens, auf denen Menschen erzählen aus ihren Erfahrungen in den 90er Jahren oder auch ihren Erfahrungen mit der deutschen Teilung bzw. der Wiedervereinigung. Unter anderem Gregor Gysi ist da. Dann sind noch, sagen wir mal, unbekanntere Leute da. Es ist dann auch ein Bauunternehmer beispielsweise da, der aus seiner Sicht nochmal erzählt, wie er die Wende erlebt hat, auch rein beruflich erlebt hat. Bende Bier ist beispielsweise dabei, der war auch ein Clubbesitzer hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, wüsste jetzt gar nicht, welchen Club er hier genau gegründet hat. Ich weiß aber, dass er auch sehr, sehr lange mit dem Tacheles-Haus, mit dem Tacheles-Kunsthaus hier in Berlin zu tun hatte. Westbam ist da einer der wahrscheinlich der bekannteste Berliner Techno-DJ der 90er Jahre oder zumindest einer der ganz, ganz großen. Und jeder erzählt halt nochmal aus seiner Sicht, wie er den Mauerfall erlebt hat, wie er die 90er Jahre an sich erlebt hat, was ihn mit Techno verbunden hat. Sehr, 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 sehr schön gemacht und auch sehr, sehr informativ. Dann gibt es auch einen Raum, der sehr beeindruckend ist, der sich an die Mauertoten erinnert, also an die Berliner Mauertoten. Es sind 140 Kalaschnikows aufgehängt und auf der anderen Seite der Wand sieht man nochmal die 140 Namen der Menschen, die an der Mauer erschossen worden sind. Dann gibt es ein großes Labyrinth, wo man durch die Gänge läuft und immer in Sackgassen gerät und dann ist dort ein großer Screen und erzählt dir, also in welchen Techno-Club du sozusagen gerade bist. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Man hat zum Beispiel auch verschiedene Karten dann in diesem Screen und kann dann einfach wirklich nachgucken, aha, hier war der Club und so sah die ganze Umgebung in den 90ern aus, ein Satellitenbild, und so sieht es jetzt aus. Also richtig krass wird es zum Beispiel im alten Tresor, das ist einer der, ich schätze mal, der bekanntesten Techno-Clubs auch außerhalb Berlins. Und der war nämlich früher, ganz, ganz früher, noch wirklich direkt am Leipziger Platz, also direkt neben dem Potsdamer Platz. Wenn man sich die Karte von damals anschaut, sieht man, ui, da ist ja noch nichts, also den Leipziger Platz in dem Sinne gibt es eigentlich noch gar nicht, den Potsdamer Platz gibt es eigentlich so auch noch nicht. Also wer Berlin kennt, der weiß, dass da jetzt halt die neue City West sozusagen ist, die Philharmonie ist, gut, die waren nun wiederum schon da, aber das Sony Center zum Beispiel stand noch nicht da, die Mall of Berlin sowieso nicht, ich glaube, an die wurde noch nicht mal gedacht. Also da sieht man auch gerade an diesem Beispiel sehr, sehr schön, wie krass sich Berlin dann doch nochmal verändert hat in den letzten 20, 25 Jahren. Ich habe ansonsten auch noch ein paar neue Sachen gelernt. Also allein schon sich nochmal bewusst zu werden, dass Techno auch zumindest in Berlin ja auch erst durch den Mauerfall so richtig, richtig groß werden konnte, weil einfach eine halbe Stadt auf einmal da war, die es davor noch nicht gab. Und dementsprechend auch ganz viel Leerstand. Also der normale Gang direkt nach der Wende war für viele, viele junge Menschen in Osten fahren, gucken, wo hier was frei ist, Anlage in den Keller stellen, aufdrehen, fertig und los geht's. Und das ist natürlich eine Traumsituation, gerade für eine Musik oder Stilrichtung, die sich gerade komplett neu selber erfindet oder überhaupt der nicht sich erst, ja, gerade erst entsteht. Auch Westbam sagt zum Beispiel auch in einem der Interviews, dass er durch den Mauerfall wahrscheinlich erst so berühmt oder erst so erfolgreich werden konnte, weil dann auf einmal Potenzial da war und da eine ganze halbe Stadt auch an Menschen rüberkam, die sowas auch gar nicht kannten und wenn es hochkam, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen DDR-Disco miterlebt haben, was nicht schlecht gewesen sein muss, will ich überhaupt nicht sagen, aber natürlich längst nicht vergleichbar war mit Westberliner Ausgeh-Club-Musik-Erlebnissen. Eine Geschichte fand ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr interessant, das war mir auch noch nicht klar, ich bin Kind der Nachwende, ich bin 93 geboren, also für mich ist das alles doch noch eher ein Geschichtsereignis, auch wenn meine Eltern selber aus der DDR kommen. Zum Beispiel hatte der S- und U-Bahnhof Friedrichstraße, war einer der wenigen Bahnhöfe, wo man von einigen Gleisen in den Westen fahren konnte, also der mit Westlern gefüllt war, aber auf der anderen Seite wiederum dort Ostler verkehrten. Ich glaube, die U-Bahn zum Beispiel war komplett nur Ost-Berlin, aber oben halt dann alles West-Berlin. Und man hat zum Beispiel, damit nicht DDR-Bürger auf die Idee kommen, dann doch nochmal schnell es vielleicht zu versuchen und durch die Absperrung sich zu schummeln, was wahrscheinlich nicht möglich war, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, hat man extra eine Hörschutzmauer noch in den 80er Jahren dort aufgestellt, damit die DDR-Reisenden vom einen Bahngleis nicht mitbekommen haben, wie auf der anderen Seite beispielsweise Züge nach Essen, nach Hamburg oder wohin auch immer dann ausgerufen wurden und vermutlich die Sehnsucht nicht geweckt werden sollte. Und es stand extra nochmal drin auf dieser Tafel in der Ausstellung, dass es eigentlich schon eine krasse Materialknappheit gab und man eigentlich ressourcenmäßig überhaupt nicht gut aufgestellt war, aber trotzdem musste dieser Hörschutz auch installiert werden. Das sind halt so diese völlig verrückten Ost-West-Geschichten, die ich überhaupt nicht mehr, die ich weder kenne noch wirklich nachvollziehen kann. Für mich war es halt immer eine Stadt und die Vorstellung, dass da jemand eine Mauer durchzieht, ist für mich immer noch so, das eigentlich nicht wirklich vorstellbar. Einer der Räume, die ich auch noch sehr, sehr gut fand, war der Love Parade-Raum. Dort werden erstmal alle Love Parades einfach nur statistisch aufgelistet, von der Teilnehmerzahl, wie das Wetter dann da war, wie die Temperatur war, ob es geregnet hat, wenn ja, wie doll. Und das geht halt von erste Love Parade 1989 mit ca. 150 Leuten, die dann hüpfend über den Kurfürstendamm zogen und unter völlig entsetzten Blicken des feinen Kurfürstendamm-Publikums. Und dann schon, ich glaube noch nicht mal, ich glaube schon 10 Jahre später waren es halt über 1 Million. Also das ist völlig ausgeflippt. Gab auch dann innerhalb der Szene ganz, ganz große Debatten, können wir das dann überhaupt wirklich machen und ist das denn noch Techno? Und wenn jetzt so viele Leute dabei sind, dann macht doch eigentlich gar keinen Spaß mehr. Die Love Parade hatte dann auch sehr schnell Gegenveranstaltung. Es gab die Hate Parade, eigentlich hat man dasselbe gemacht, bloß man hat es halt unter einem unkommerziellen Zweck dann abgehalten. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, die Love Parade ist 2003 eingestellt worden und wurde 3 Jahre später wiederbelebt, allerdings unter dem Banner von McFit. Das wusste ich wirklich auch nicht. McFit hat sich tatsächlich hingestellt und gesagt, okay, wir machen hier nochmal Love Parade, wir hängen hier einen Banner hin, wir bezahlen das Ganze, überhaupt kein Problem. Und auch infolgedessen, dass, glaube ich, auch das zumindest richtig harte Techno-Publikum da nicht mehr so Lust hatte mitzumachen, ist die Love Parade dann später ja ins Ruhrgebiet gewandert mit dem tragischen Höhepunkt von Duisburg, wo es eine Massenpanik gab und sehr, sehr viele Menschen dabei gestorben sind. Das ist vielleicht bestimmt sicherlich noch vielen Leuten Begriff und vermutlich auch der Grund, dass man nie wieder eine Love Parade zumindest nicht unter diesem Namen veranstalten wird. In diesem Love Parade-Raum selber kann man dann auch auf einem interaktiven DJ-Pult dann sich die Hits der jeweiligen Love Parade dann nochmal anhören. Das wird dann auch in einer schönen, fetten Anlage dann auch nochmal dann um die Ohren geballert. Da war ich dann, das werdet ihr auch gleich im Interviewgespräch gleich nochmal feststellen, war ich sehr, sehr beeindruckt von der Genauigkeit, weil ich hatte bemängelt, dass ein Track dort, den ich zumindest, oder für mich halt so ein typischer 90er-Jahre-Track ist, da nicht dabei ist. Da meinten die aber direkt, naja, aber wir wissen halt nicht, weil wenn der Track jetzt zum Beispiel im September rauskam, dann wird er auf der Love Parade nicht mehr gespielt worden sein, weil das ist dann halt irgendwie schon wieder fast ein Jahr hin. Da gab es dann genug andere Tracks, die angesagt waren, die man dann lieber abgespielt hat. Also die historische Genauigkeit, mit der sie da rangegangen sind, ist sehr, sehr, die ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren, denn das meiste oder das Wichtigste werden euch jetzt sowieso Jörn und Matthias erzählen. Wie gesagt, Jörn ist der Kurator einer der Räume und Matthias ist der Creative Director der gesamten Ausstellung, ich glaube auch des DDR-Museums. Und sie werden euch jetzt beide erzählen, wie es zu dieser Ausstellung kam, also was genau auf wessen Initiative das geschah, wie sie dabei vorgegangen sind. Ich stelle natürlich noch ein paar Fragen direkt zur Ausstellung und vor allem frage ich die beiden natürlich nochmal richtig aus, insbesondere Matthias, der die 90er Jahre noch bewusst oder einigermaßen bewusst zumindest mitbekommen hat. Jörn ist dafür zu jung, genau wie ich. und kennt die 90er zumindest, glaube ich, eher noch als Jugendlicher, würde ich sagen. Und Matthias wiederum hat damals auch die ganzen bösen, tollen Sachen gemacht, von denen wir alle nur träumen, sie irgendwann auch mal zu machen, und das harte, wilde Berlin-Leben genossen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir hören uns danach nochmal und viel Spaß mit dem Interview. Wir sind hier im 90s Berlin in der Alten Münze. Vor mir stehen zwei Menschen, wie heißen denn diese Menschen?
Ich bin Jörn.
Ich bin der Matthias.
Moin, grüß euch. Die Ausstellung hier heißt 90s Berlin. Worum geht's genau?
Im Grunde geht's um die 90er Jahre mit all ihren Facetten. Also um die 90er Jahre in Berlin, beginnt mit dem Mauerfall und allem, was danach geschah.
Ja, die 90er Jahre, wir standen ja vor der Herausforderung, ein Thema zu finden, da das hier ein bisschen umgedreht lief. Normalerweise fangen wir an, Inhalt zu inszenieren, und wir hatten ja als erstes eine Location, ein weißes Blatt Papier auf dem Reißbrett, und hatten dann eigentlich die spannende Aufgabe, was machen wir jetzt damit, was können wir denn inszenieren? Also wir kommen ja Background vom DDR-Museum, das DDR-Museum ist ja auch hier Partner, und vor allem inhaltlich sozusagen der Turbo, mit unserem Team haben wir inhaltlich ja alles erarbeitet. Und dann ging es halt darum, was könnte Berliner interessieren, was könnte Touristen international interessieren. Da sind wir sehr schnell auf den Ruf von Berlin gekommen, der ja heute noch funktioniert, dass in der Stadt alles möglich ist. Wir sind ja immer noch der Hotspot. Kreativität, Freiheit, die ganzen Geschichten, Anarchien, was nach dem Mauerfall passiert. Also dieser schmale Bereich, der eigentlich zwischen 1990 und 1993, 94, wo es richtig frei war, stattfand, so genau kann man es ja immer nicht definieren. Und dem jagen natürlich noch alle nach und wollen das ja in Berlin finden, erleben, suchen das. Und da war es relativ schnell klar, dass wir dieses Thema inszenieren wollen und die Leute einfach mitnehmen wollen, weil ja vieles in Vergessenheit ist, viele waren nicht hier zu der Zeit, die es hätten erleben können, und jetzt die nachwachsenden Generationen kennen das ja noch, im Gegenteil, die feiern das ja noch, also in der Clubkultur, wenn ich mal irgendwie in einen Club gehe, stehe ich immer fassungslos da und sage, die sehen aus wie du vor 20 Jahren, die hören nahezu dieselbe Musik, in leichten Modifikationen, die Clubs sehen so aus, als es ist noch voll da. Also das ist zum Musikthema, deswegen haben wir dann die komplette 90-Story drumherum gebaut, also was in Politik passiert ist, was die Zeitzeugen erläutern das ja bei uns, und das war so der Anhaltspunkt. Und dann haben wir eigentlich hatten einen Ritt hinter uns gebracht, vom 4. Januar mit dem weißen Blatt Papier bis zum 4. August der Eröffnung. Und das Schöne war natürlich von unserer Geschäftsleitung, die haben uns alle Freiheiten gegeben, haben gesagt, ihr habt die Location, ihr müsst eins schaffen, wir haben eine gewisse Besucherzahl gekriegt, und was ihr macht, ihr seid völlig frei, und da konnten wir loslegen. War natürlich auch spannend, eine Ausstellung entwickeln, eine CI zu entwickeln, eine komplette Kampagne dazu zu entwickeln, das war ein toller Job.
Im Zeitraffer. Also wirklich in einem knappen halben Jahr. Das ist sehr spannend und herausfordernd gewesen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist ja eigentlich der Traum eines Ausstellers, oder? Dass man gesagt bekommt, hier, sucht euch ein Thema aus und alles andere macht ihr.
Ja, definitiv. Also das hat man nicht oft.
In was für einer Position seid ihr genau hier?
Hier bei 90s bin ich Kurator eines Raumes, und zwar des Lost Berlin Raumes.
Genau, ich bin der Kreativdirektor von 90s Berlin und vom DDR-Museum und entwickle sozusagen dann die Inszenierung, die Architektur, kümmere mich dann wirklich um Naming, CI, also wie sieht was aus, wie ist es designt, wie ist es geformt, und das ist natürlich dann in absolut enger Zusammenarbeit mit unseren Kuratoren. Wir hatten 4 Kuratoren an dem Thema sitzen, parallel, und da wir so eine kurze Zeit haben, haben wir komplett nur nebeneinander gesessen. Ich habe gleichzeitig, wir haben Inhalte entwickelt, ich habe angefangen zu designen, Inhalt verworfen, Design zurück, weißt du, ein neues Design machen. So ging das natürlich Hand in Hand. Da mussten wir uns echt so verschachteln. Normalerweise laufen die Prozesse nacheinander. Erst Kuratoren, Inhalt, was wollen wir ausstellen, und dann komme ich eigentlich erst aufs Tableau und sage, okay, das könnte so aussehen, das könnte so aussehen, wir wollen das, aber das muss in dem Fall komplett parallel laufen.
Wie sieht es zurzeit aus? Wie laufen die Zuschauerzahlen? Wie ist das Feedback so von Seiten der Besucher?
Also wir haben dafür, dass wir gerade erst seit einem Monat offen haben, haben wir doch einen guten Zulauf auf jeden Fall. Das Feedback ist überwiegend positiv. Es gibt immer wieder Leute, denen bestimmte Aspekte einfach fehlen. Ne? Das ist, man kann halt nie alle glücklich machen. Aber im Grunde kriegen wir sehr gutes Feedback. Auch durch die Presse haben wir sehr viel gutes Feedback bekommen.
Was ist das Häufigste, was gesagt wird? Was fehlt? Also habt ihr so eine Top 10 von Sachen, wo euch Besucher darauf ansprechen und sagen, das hätte ich jetzt eigentlich noch erwartet in einer 90er-Jahre-Ausstellung?
Also zum Beispiel haben wir in dem Zeitzeugenraum, wo wir 13 Zeitzeugen zeigen, zwei Frauen. Das ist auf alle Fälle was, was wir oft gesagt kriegen, dass die Frauenquote auf jeden Fall nicht so 50-50 ist wie in echt. Das Problem hatten wir von Anfang an auf der Kappe, haben auch verschiedenste Frauen angefragt, allerdings haben wir keine Zusagen bekommen. Also uns war von Anfang an klar, wir wollten, wenn ein ausgeglichenes Verhältnis Männer-Frauen haben, haben wir nicht geschafft. Aber
das sind ja auch alles Macher, die Zeitzeugen zu der Zeit, und offensichtlich war die Frauenquote nicht so hoch wie heute, dass es fast 50-50 ist, sondern damals war das auch ein bisschen drunter, und dadurch kannst du das nicht so aussteuern, sondern du musst ja auch nach Inhalten gehen. Und klar, aber das sind halt so einen kleinen Kritikpunkt. Ansonsten sind wir jetzt von der musealen Fachwelt sowie auch von der Presse, internationale Presse, der Guardian in London hat uns gefeiert, es war die New York Times da, also irgendwie sind wir da wahrscheinlich richtig eingeflogen mit dem Thema, weil es ist natürlich, wenn du das Thema dir raussuchst, brainstormst, du weißt ja nicht, ob es ein Erfolg wird, ob es beim Publikum ankommt, aber die Zahlen vom ersten Monat sagen das eigentlich schon, und unsere Geschäftsführung haben auch schon ein Lächeln im Gesicht.
Besser kann es gar nicht laufen. Und generell zu der Frauenquote ist es ja auch bis heute immer noch eher eine Seltenheit, wenn ein weiblicher DJ eine DJin auflegt. Also es ist, glaube ich, bis heute immer noch in der Techno-Szene wahrscheinlich da noch am wenigsten ein Problem, aber immer noch ein großes Thema, sodass es tendenziell auch eher sehr weniger Frauen machen als Männer. Ja.
Letztendlich auf jeden Fall. Also, aber wir sehen halt, wie die Ausstellung aus heutiger Sicht bewertet wird. Ne? Also das ist eben so, wie Matthias schon sagte, früher wurde eben mehr Männer waren aktiver einfach damals, also nicht generell, aber gerade in der Subkultur und in der Szene aktiver. Und aus heutiger Sicht stößt dann halt so die Frauenquote so ein bisschen auf, aber es ändert nichts an der Historie.
Da würde ich biografisch direkt gehen. Wie hast du denn die 90er selber miterlebt, Jörn?
Ja, also ich bin Kind der 80er, bin 1980 geboren, komme auch nicht aus Berlin, also ich bin auch zugezogen. Und kennen die 90er, also wir waren immer auf der Love Parade, ne? Also wir sind so, als ich dann 16, 17, 18 war, natürlich dann hier einmal im Jahr nach Berlin, Minimum einmal im Jahr sowieso öfter nach Berlin gefahren, aber zu Love Parade, das war so ein Pflichttermin. Ich komme halt aus der Provinz, und ja, so, man konnte sich ausleben, ne? Also das war so die Freiheiten, die man hier hatte, die hatte man da, wo ich herkomme, eben nicht. Und Clubgänger gewesen natürlich, so wie viele.
Was war so dein Lieblingsclub in Berlin damals, so in den 90er Jahren?
Na, ich bin eigentlich gar nicht so ein Techno-Fan gewesen. Also ich bin früher gerne ins Knark zum Beispiel gegangen.
Ja, ja, gibt's leider nicht mehr. Tschüss.
Ja, also war da jetzt nicht so wählerisch, ne? Man hat vieles mitgenommen, ne? Und ja, das waren so die 90er, die ich bewusst hier erlebt habe. Also Love Parade auf jeden Fall, war Pflichttermin immer. Ansonsten irgendwelche Studentenclubs, Tresor auch mal, ganz klar, Knark ganz gerne mal. Kulturbrauerei war damals auch noch nicht so versnobbt, wie es heute ist.
Ja. Damals gab es ja noch das Knark direkt nebenan.
Na,
fast nebenan.
Ja, ne, so ein bisschen um der Ecke, aber ja, also
fast schon eher Schuppen.
Prenzlauer Berg hat sich extrem gewandelt, auf jeden Fall. Ne?
So. Ich habe 2 Jahre in der Kastanienallee gewohnt. Das ist, also ich hör das immer so von den Älteren, dass dort in den 90ern, wo der Party-Hotspot auch gewesen war, aber das ist, davon ist nicht mehr allzu viel da. Und du, wie hast du die 90er erlebt? Oder hast du sie überhaupt erlebt? Im Bewusstsein oder in welcher Art und Weise?
Ich habe sie in allen Facetten erlebt, bewusst und teilweise auch weggeschossen und unbewusst. Na logisch, das gehörte zu den 90ern dazu, aber näher möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Da kannst du mal die jüngeren Kids fragen, die machen das ja heute ganz genauso. Nee, ich habe die komplett aktiv erlebt. Also ich bin seit Ende 91 bin ich in Berlin gelandet. Ich komme auch aus der Provinz. Ich bin allerdings Baujahr 1969, also yeah, ich war nächstes Jahr 50. Tolles Alter, hätte ich nie geschafft, dass ich mal gedacht, dass ich da mal hinkomme. Und nee, komplett die Geschichte. Ich habe auch wirklich Auszeiten genommen, habe mal 3 Jahre nicht gearbeitet, habe mich nur dem Feiern gewidmet in den 90ern, und da hat sie dann durch seine Clubtouren, also ob das Tresor war, ob das E-Werk war, ob das die Turbine war, ob das dann das GMF, das WMF, also die ganzen Läden haben wir dann wirklich alle durch. Und auch Anfang der 90er, ich noch blutjung, einen völlig unbekannten Paul von Dyk zum Beispiel kennengelernt und den damals kein Schwein kannte. Also ich habe das absolut aktiv miterlebt.
Der legt ja jetzt ganz groß auf, ne? Also auch auf, sagen wir, Events, die jetzt außerhalb der Berliner alternativen Techno-Szene stattfinden. Ne?
Ja, absolut. Das ist, eine, das ist, ja, ist es immer noch der All-Star, man kann sagen, All-Star, der international gefeiert wird und das transportiert, neben vielen anderen, die das immer noch transportieren, aber er ist natürlich auch so eine Ausnahme durch seinen internationalen Ruf. Aber wie gesagt, damals waren das seine ersten Versuche, blutjung. Habe ich im alten WMF gesehen, das ist total lustig, es war am Hackischen Markt, das war nur noch ein Keller von einem weggebombten Haus. Da bin ich reingekommen, da stand die runde Bar aus dem Palast der Republik, das ist damals in Bob Young betrieben, und ich gehe da rein, da steht dann irgendwie so ein Typ hinter, ein DJ-Pult hing an Ketten, total primitiv gemacht, mit leuchtend blauen Augen, und der hat so eine geile Mucke da abgefahren, ich habe sowas schon gefeiert, und dann irgendwann, ja, das ist Paul von Dyk. Ich kannte niemanden. Und dann ging es so langsam hoch und ja, okay, war cool.
Aber schon dieser Satz, ne? Ein Club am Hackischen Markt, ein Techno-Club, das ist eigentlich nicht mehr vorstellbar in der heutigen Zeit.
Ja, das wird natürlich schwierig mit Locations, aber ich habe gerade gestern auch mit einem Magazin drüber gesprochen, dass da immer so dieses Heulen einsetzt, ja, Berlin hat sich verändert, das ist nicht mehr, wie es war. Natürlich sind Locations weggefallen, Clubs weggefallen, aber es sind neue Clubs entstanden. Und wenn du in Berlin normal feiern gehen willst, das ganze Wochenende, kann ich dir genau sagen, wo, und es ist noch absolut aktiv. Und auch jetzt immer der Schrei, ja, das ist alles so kommerziell geworden, kann man so betrachten, aber man muss es nicht so betrachten, und ich finde es in vielen Bereichen überhaupt nicht kommerziell. Da macht es richtig Spaß zu feiern.
Ja, was man konstatieren kann, ist, die Clubszene ist natürlich noch groß, vielfältig. Es ist wirklich alles da, aber es ist halt nicht mehr so zentral gelegen wie in den 90ern. Ne? In den 90ern hatte man ja durch den Mauerfall auf einmal eine relativ leere, offene Stadt in Ost-Berlin, wo eben viele Häuser, viele Industriebrachen, alles Mögliche leer war. Die Mieten waren noch lächerlich günstig im Gegensatz zu heute, und das bot natürlich im Raum auch für viele Clubs. Wenn heutzutage Clubs entstehen, dann ist das eher außerhalb des S-Bahn-Rings, da wo die Mieten und die Pacht auch logischerweise noch bezahlbar ist, weil wem will man schon zumuten, heutzutage irgendwie 30 Euro Eintritt zu bezahlen für einen Club, damit die Miete und so gedeckt ist. Ne? Also das liegt einfach daran.
Ich kann dir die Tour immer noch zeigen, dass du innerhalb des S-Bahn-Rings relativ zentral 3 Tage durchfeiern kannst. Das geht immer noch wunderbar.
Ja, die Clubs sind alle noch da. Die sind ja auch einfach nur weiter Richtung Osten gewandert, meiner Erfahrung nach. Also ich wohne in Lichtenberg und habe alle, also was ich mit Sisyphos ja auch eins der Aushängeschilder zur Zeit der Stadt in Reichweite.
Fahr ich jeden Morgen dran vorbei, wenn ich zur Arbeit komme, ja.
Es ist witzig, ne? Wenn man das aus der anderen Perspektive sich dann mal anguckt, das hat, finde ich, einen sehr hohen Unterhaltungswert.
Ja, früher hat man immer diskutiert, dass das Berghain zum Beispiel zu weit draußen ist, ja. So,
Ja, das ist absolut zentral, aber das Berghain ist ja quasi die Institution, und da schreien ja auch viele Kommerz, Kommerz, Kommerz. Geh einfach hin, geh da mal eine Nacht tanzen, nix Kommerz. Klar, du hast wahnsinnig viele Touristen drin, das war früher nicht so, aber die stören dich nicht beim Feiern? Nee, mit denen kannst du einfach mitfeiern, es macht einfach Spaß, die sind genauso drauf wie du, und gut ist.
Ja, vor allem ist es ein, also Kommerz wird es dann, soweit man, was ich, ein Becks-Logo irgendwo anbringt oder dann Red Bull, das Event sponsert, oder McFit, wie ich ja auch in der Ausstellung heute gelernt habe. Aber ansonsten bewahren sich diese Clubs ja auch genau diesen Anschein. Kommen wir mal zu den Inhalten der Ausstellung, ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Westbam spricht ja als Zeitzeuge auch auf einem der Monitore zu dem Besucher, und hat ja auch gesagt, dass auch Karriere durch den Mauerfall nicht so groß geworden wäre oder Techno vielleicht niemals diesen Status erreicht. Was sagt ihr dazu? Wäre Techno auch heute so groß, wenn die Mauer nicht genau in der Zeit gefallen wäre?
Ja, ich denke schon. Allerdings dadurch, dass diese relativ kleine Kultur damals noch, in den 80er Jahren gab es schon Techno-Truppen irgendwo in West-Berlin, als UFO. Es war eine relativ kleine Szene, und diese Szene hat auf einmal Raum bekommen nach dem Mauerfall, um zu wachsen. Also Räume, die sie auch gebraucht hat, um zu wachsen. Und Techno wäre sicherlich groß, allerdings wäre vielleicht Berlin nicht ein Hotspot, was die Bewegung angeht. Also Berlin ist ja mittlerweile als nicht Techno-Hauptstadt, ist wahrscheinlich zu viel, aber auf alle Fälle als Techno-Hotspot bekannt. Und das auch zum großen Teil bedingt eben durch den Mauerfall, ganz klar.
Ja, und das hat der Westen auch ganz deutlich gesagt, dass sozusagen Techno und die spannende dieses Delta oder dieses magische Dreieck Detroit, Frankfurt und Berlin. Frankfurt hat auch schon Ende der 80er eine Riesenrolle gespielt. Dorian Gray und diese ganzen Geschichten und Sven Feth, wieder ein Name gefallen, klar. Und vor dem Interview, ich war ja dabei, war total lustig. Und der fing dann mit dem Satz, dann haben wir nicht drin, eigentlich sind Schwulen dran schuld. Er hat gesagt, er hat sich mit 16, 17 immer zu Hause weggeschlichen und ist in Berlin ins Metropol, das ist ein Neuendorfplatz, zwischen Das war die Schulendiskothek und dort wurde natürlich Hardcore, elektronisch, Techno schon gespielt und gefeiert und getanzt. Da hat er sich hingeschlichen, das hat er aber vorher eher so Hip-Hop-mäßig unterwegs. Das hat bei ihm so den Auslöser gebracht. Und natürlich gab es die Szene West-Berlin, die schwappte dann auch schon durch die geschlossene Mauer nach Ost-Berlin. Und er hatte noch eindeutig gesagt, klar, eigentlich war das in Berlin so, fing das an so leicht abzuklingen. War schon merkbar, dass es halt eine kleine Subkultur ist. Und das ist dann völlig aufgeploppt, als die Mauer weg war. Und er hat gesagt, die ostdeutschen Jugendlichen, die waren so techno-verrückt, die haben uns diese Clubs sozusagen gestürmt. Da stand nur Trabant und Wartburg davor und dann ist es steil nach oben gegangen. Und das hat auch den, sozusagen, das war dann der Auslöser in Berlin, dass Berlin halt wirklich dann so dieser Auslöser für Techno war und auch für die ganzen Musikstyles innerhalb der Szene.
Das ist ja ein moderner, anarchischer Sound, ja, und der passte halt perfekt zum Lebensgefühl einfach der Jugend in der DDR, die einfach was Neues wollten, ne? Also auch komplett neue Musik wollten und das wahnsinnig gut aufgenommen haben und befeuert haben, das ganze Thema.
Ja, auch gerade, weil es ja so mit der vorherigen Diskokultur so ein bisschen gebrochen hat, wo es ja noch mehr so schick war, man macht sich dafür fein, zieht sich nochmal extra um und dann hier so for the ladies und bla, und das fiel bei Techno ja alles weg, wo es ja wirklich nur um den reinen Tanz ging und nicht um, also oder der normale Clubgänger, der auch sich damit begnügt, 2 Stunden im Club zu sein und dann wieder nach Hause zu fahren und die Techno.
Da ging es ja eher weniger drum, wie in normalen Diskotheken sozusagen Anbahnung, Beuteschema, Sexpartner zu finden oder Lebenspartner zu finden. Klar, das war eigentlich bei Techno-Musik überhaupt nicht so. Es hat ja auch eine Zeitzeuge mal gesagt, das war so geil. Ich konnte als Frau einfach tanzen gehen, konnte mich voll ausleben auf dem Dancefloor und wurde nicht ständig angebaggert oder sozusagen als Beuteobjekt gesehen. Ich konnte einfach Frau sein. Das war auch so ein ganz interessanter Satz. Der kommt auch bei den Zeitzeugen vor und das war halt komplett eine andere Welt. Und jetzt auch vom Style, man hat sich, was heißt schick gemacht, wir sind ja damals wirklich rumgezogen, wir hatten eigentlich fette Ohrringe, die habe ich heute noch drin, du hattest irgendwelche Septums drin, habe ich auch noch, und hast dir einfach die Haare runterrasiert auf 0 mm oder Glatze geschoben, dann bist du meistens in einer Army-Hose, die nicht kaputt gehen konnte, hast große Taschen dran, hast deine Sneaks oder Springerstiefel an und noch eine Alpha-Jacke drüber, einen Tanktop an, so bist du losgezogen und hast dann gefeiert.
Gab es diese, die jetzt ja gerade wieder schwer in Mode gekommenen Brusttaschen, also beziehungsweise diese Umschneidtaschen, waren die damals auch schon so in Mode, was ja eigentlich gerade jeder Berliner Hipster trägt, der was auf sich zählt?
Die Umschneidtaschen waren ja in den 90er so eine Mode, die jetzt auch wieder da ist. Die war jetzt allerdings in der Techno-Szene nicht unbedingt so groß. Wie gesagt, wir hatten Army-Hosen eigentlich wie Cargo-Pants waren, wir hatten große Taschen, wo wir alles reinstecken konnten.
Ja, sozusagen der Vorläufer eigentlich davon. Ne?
Aber das kam natürlich dann so Mitte der 90er kam das dann schon und da hatte man natürlich sowas auch.
Würdet ihr denn sagen, dass die Techno-Szene schon einen doch nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass diese beiden Städte Ost- und West-Berlin zusammenwachsen konnten überhaupt?
Na ja, irgendwo schon. Also in der Techno-Szene spielt es keine Rolle, ob du aus dem Osten oder Westen gekommen bist, sondern die Leute, die im Westen, diese bestehende Gemeinde, die schon im Westen da war, die war einfach froh, dass sie Zulauf bekommen hat. Und denen war es egal, ob die in einem Trabi angekommen sind oder in einem Golf. Ja? Also das spielte keine Rolle, sondern es war einfach auch Fans der Musik. Die Szene war klein und man war froh über Zulauf. Also definitiv auf dem Dancefloor war die Wiedervereinigung direkt am 9. November. Also da stand wirklich, gibt es auch Geschichten darüber, dass am 9. November das UFO voll war und eben vor der Tür die ganzen Trabis und Wartburgs geparkt haben, weil die Ostjugend natürlich sofort rüber wollte. Ja, die hatten immer schon im Radio gehört von diesen Clubs und dachten, die wären riesig groß, aber es waren halt wirklich nur so kleine Kellerlöcher. Aber ja, also das spielte keine Rolle, ob Ost oder West, man hat sich da ganz schnell arrangieren können.
Da gab es andere Statussymbole, also du musstest nicht wie in einer normalen Diskothek, da ging es nicht um die Klamotte oder irgendwas. Du musstest eigentlich, ja, schon in der Szene von Klamotten her, aber das konnte alles used sein. Damals sind wir auch wahnsinnig viel in Schöneberg in der Garage einkaufen gegangen. Das war ja so ein Second-Hand-Laden.
Gibt es aber immer noch, ne?
Gibt es immer noch auf dem alten Parkdeck. Jetzt sind sie in einem Keller. Die sind ja nochmal irgendwie umgezogen in den 2000ern. Und da hast du dir eigentlich die ganzen Adidas Sportswear so aus den 70ern, dieses Originalzeug, teilweise Tanktops und Shirts und sowas gekauft. Und das waren ja eher die Statussymbole, dass du halt diesen coolen Scheiß sozusagen dir irgendwo besorgt hast. Und in der Zeit, in den 90ern, ging das ja auch von den Sportartikelherstellern los, dass die dann angefangen haben, plötzlich wieder 60er, 70er und 80er, Sneaks rauszubringen. Das hat ja Puma damit angefangen und dann hat ja Michael Michalski, der Modedesigner, der war damals erst war er Türsteher und dann war er bei Adidas auch völlig autodidaktisch sozusagen Designer und Produktdirektor und der hatte diese ganzen 60er, 70er, 80er Jahre Sneaks und teilweise Klamotten wieder ausgekramt, am Markt gebracht und dadurch haben sie Adidas Originals, also das Heritage Brand, ja eigentlich gegründet. Und das ist alles basierend, weil das dann immer mehr im Straßenbild und im Nachtbild zu sehen war und das ist dann sozusagen schon wieder kommerzialisiert worden.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich dann ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell es ging, dass sich eine Subkultur etabliert und die Subkulturbetreiber dann ja auch direkt in die Vermarktung der dann wechseln. Ne? Oder war das, sag mal, eher aus einer gewissen Naivität heraus, dass derjenige dann bei Adidas eingestiegen ist?
Nee, die Adidas, ich weiß nicht, wie sie zusammen, ich weiß nicht, ich kenne nur die Geschichte. Ich habe früher in meinem Agenturleben viel für Adidas gearbeitet und der war eigentlich Türsteher und da gab es irgendeinen Kontakt und der hatte auch diese coolen Klamotten an und den haben die sich sozusagen einfach sozusagen als Berater geholt und dadurch ist in die Rolle reingewachsen. Und das hat die Szene auch aufgenommen. Eigentlich war das erst so in dieser Electronic Music und Techno-Szene zu sehen, also diese 70er Jahre und 80er Jahre Sportklamotten und die sind dann relativ schnell in den Mainstream gekommen. Das hat auch bis Mitte der 90er gedauert, wo das dann halt ganz groß war.
Das, mir ist letztens aufgefallen, als ich eine sehr schöne Doku geguckt habe, verlinke ich hier auch im Podcast, über die, ich glaube, die ist von 1993, Techno City heißt die, ist vom SFD damals produziert worden. Sehr unterhaltsam, gerade weil es natürlich so gewisse Retro-Witze gibt, die eigentlich da gar nicht witzig gemeint sind, jetzt natürlich so 25 Jahre später sehr witzig sind. Aber vor allem ist mir nicht da klar geworden, es ist ja alles voll alt. Also Techno ist ja jetzt hier nichts Neues mehr und man kann eigentlich auch keinen mehr schocken, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt mal irgendwie 2 Tage oder 3 Tage am Stück feiern. Das kennt eigentlich, oder man hat es zumindest in Berlin alles schon mal gehört.
Ja, es ist etabliert mittlerweile, ne? Also die Szene ist etabliert, die elektronische Musik ist etabliert, ist durch und durch kommerzialisiert heutzutage. Also ich glaube, frühe 90er, da war es eben noch, es kam halt nicht in Charts vor oder so. Also ich glaube, die erste Techno-Platte, wenn man das so sagen kann, die in den Charts vorkam, war Marusha, ne? Da gab es auch riesen Debatten so, ob das überhaupt noch Techno ist. Und Techno war ja damals eher so eine Subkultur und man verstand sich auch als Subkultur und wollte gar nicht diesen kommerziellen Erfolg haben. Was natürlich naiv ist, weil letztendlich, wenn eine Bewegung Zulauf bekommt, viel Zulauf bekommt, dann zieht irgendwann auch immer der Kommerz ein. Das ist ganz klar. Aber eben das wollte man so, ein paar Protagonisten wollten das einfach nicht wahrhaben. Darum gab es ja auch zum Beispiel die Spaltung dann mit der Love Parade. Das wurde dann irgendwann zu groß, dann hat sich ein Teil der Befürworter der ersten Stunde dort ein bisschen abgespalten. Dann gab es die Fuck Parade oder die Hate Parade als Gegenentwurf. Aber dieses naive Bild einfach, dass diese Szene immer sehr klein bleibt und immer sehr familiär und die Musik immer Untergrund ist, das lässt sich ja nicht über Jahre aufrechterhalten. Also das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und ab dem übernimmt dann der Kommerz logischerweise.
Ja, logisch, aber es war ja auch so, du hattest, wie gesagt, als ich sozusagen der ganzen, dem Lifestyle und der Kultur verfallen bin, also wirklich so irgendwie 91, 92, hattest du natürlich noch kleine Clubs, wo dann irgendwie 200, 300 Leute reinpassten. Aber du hattest parallel auch die Clubs, wo 1000, 2000 Leute reinpassten. Und das war dir eigentlich völlig egal. Du bist eigentlich dorthin gegangen, wo das geilste DJ-Line-up war, um neue DJs, neue Sounds zu hören. Und da war dir dann sozusagen, ich war so in der Zeit ja User und Konsument. Und da war dir das eigentlich wurscht, ob das jetzt noch wirklich Szene ist oder ob das schon ein bisschen kommerzieller ist. Hauptsache, du konntest gut feiern und du hattest Spaß und konntest mit deinen Freunden halt ausgehen.
Ja, das gibt ja heute auch immer noch eine riesen, also oder ich sag mal, ich kenne als Berliner kenne ich Techno eigentlich nur in der alternativen Fassung, also dieser, dass man sich halt eben keine Sponsoren einlädt, dass man das möglichst urban noch hält und auch ja versucht, nicht die ganz großen Acts einzuladen, also würde ja niemals, was ich jetzt ein David Guetta in irgendeinem Club hier, in irgendeinem Berliner Techno-Club hier auflegen, das ist ja völlig völlig ausgeschlossen. Aber mir ist tatsächlich auch so der Techno-Kommerzbereich, den es ja auch noch so gibt, relativ unbekannt. Also es gibt, was ich dann halt, die Fusion oder das Artlake als große Festivals und dann gibt es halt auch noch das Sonne, Mond und Sterne und die haben dann Sponsoren und da legt dann auch David Guetta auf und da gehen dann dementsprechend alle hin. Ne?
Es geht ja nicht immer nur um Sponsoren, also letztendlich in dem Moment, wo ich eine Techno-Party mache in einem Club, der fest ist meinetwegen, und ich will damit Geld generieren, dann ist es Kommerz. Ne? Also es ist so völlig unabhängig davon, ob ein Sponsor da irgendwie groß drüber steht oder nicht. In dem Moment, wo ich damit Geld verdienen kann und das als Modell ansehe, dass ich damit Geld verdiene, ist es ja im Grunde Kommerz. Und das haben wir eben aus den frühen 90ern auch mitbekommen von Zeitzeugen, die uns dann gesagt haben, Geld spielte da erstmal nicht so wirklich eine Rolle. Ja? Sie wollten eigentlich so gerade in den frühen 90ern einfach nur eine geile Zeit haben, ordentlich feiern. Und wenn am Ende des Tages plus minus null in der Kasse war, dann waren die zufrieden. Ja? Also die haben erstmal gar nicht wirklich dran gedacht, Geld zu verdienen, sondern haben alle eingeladen, ihre Freunde, die konnten alle frei trinken. Und wenn dann am Ende kein Minus in der Kasse war, dann waren die zufrieden. So, also dieses, der kommerzielle Gedanke, der kam dann natürlich irgendwann auf. Ne? Und für mich ist Kommerz auf jeden Fall, fängt das schon wie früher an, als einen Hauptsponsor drüber zu haben, sondern in dem Fall, wo ich damit Geld verdiene. Und das will eigentlich jeder Club hier in Berlin. Also sie wollen natürlich, machen die das ja nicht, um die Leute zu bespaßen, sondern am Ende wollen sie auch was davon übrig haben. Ne? Und dementsprechend stehe ich zu meiner These, Techno ist mittlerweile Kommerz.
Ja, wie gesagt, das ist, ich verstehe das ja natürlich auch, das ist genau wie hier, wir sind auch eine privat finanzierte Ausstellung und wir machen das nicht aus Verliebtheit für die 90er, sondern da ist natürlich auch ein Businessmodell dahinter und wir müssen das irgendwann refinanzieren und müssen sozusagen auch mit Geld verdienen, muss der Angestellte bezahlen und muss Mieten bezahlen, muss Werbekampagnen bezahlen und das ist auch, wie gesagt, damals so gewesen, irgendwie mussten die ja auch mit ihrem Geld haushalten und von irgendwas leben, auch wenn ich Clubbetreiber war. Und das ging dann relativ schnell, dass man das feststellt, dass man irgendwo Geld verdienen muss. Und dass dann so ein Clubbetreiben ja nicht nur in einer gewissen Größe nicht als Hobby nebenbei machen kannst, in einem anderen Job, das geht nicht. Das ist dann schon ein Fulltime-Job mit Angestellten und. Ne?
Na, glaubt ihr denn, dass das Berghain heute immer noch auf plus minus null rauskommt und dann happy ist?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich kenne die beiden Jungs sogar weiß ja, wie sie gestartet sind. Das war damals noch mit der Snacks Party, die fand im Bunker in der Reinhardtstraße statt. Das war eine rein schwule Fetischparty. Damit sind die gestartet. Das war eine Partyreihe, die dann auf den Schlag sofort so 2.000, 3.000 Leute auf den Plan rief. Das fand immer alle 6 bis 8 Wochen statt. Das war in dem Bunker, war das sozusagen, du bist da völlig ausgerastet, auch was die dann damals schon an DJs aufgefahren hatten. Und daraus hat sich ja dann das Ostgut gegründet, damals, wo jetzt die Mercedes-Benz Arena steht, in der alten Halle mit der Panoramabar und diesen ganzen Geschichten. Und das wurde ja dann auch x Jahre betrieben. Da haben die auch eine richtig schwere Zeit durch, war ein großer Laden, der sich etabliert hatte, da haben die auch richtig zugezahlt. Das hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gedauert. Und dann lief es einigermaßen, dann wurde das Ding abgerissen und dann haben sie halt sozusagen das Berghain aus dem Boden gestampft. Und das Berghain ist natürlich das Symbol eigentlich jetzt in Berlin weltweit. Ich bin jetzt auch viel in London und New York und wenn du sagst, du kommst aus Berlin, ja bla, ich will einmal im Leben im Berghain tanzen, weil das ist, das war ja keine Marketingkampagne, sondern der Ruf hat sich dann so weit weitergetragen durch die vielen Touristen, die da sind und immer wieder kommen. Und natürlich verdienen die Geld damit, klar.
Ich war noch nie im Berghain bis jetzt. Bis jetzt hat mich die Tür, also diese Türpolitik, zumindest der Ruf, der ja halt vorausgeht, auch immer abgeschreckt. Also ein Club, der natürlich muss der irgendwie einteilen in Leute lasse ich rein oder und Leute, die ich nicht reinlasse. Aber da habe ich schon die schlimmsten Geschichten gehört von Leuten, die dann 2 Stunden anstehen und dann oft mit einer sehr abfälligen Art und Weise dann da wieder ausgeladen werden.
Das ist wie in den 90ern in den Clubs, ganz ruppig an der Tür. Da bist du auch entweder reingekommen oder nicht reingekommen. Das war... Wenn du sehr oft dort warst, war das kein Problem mehr. Aber wenn es neue Clubs und alles Mögliche gab, ist es ja auch passiert, dass du vor der Tür gestehen bist. Das ist genau das Ruppige aus den 90ern, dass die rausgefiltert haben. Wir wollen ein gewisses Publikum drin haben, was feiert, um wirklich gut feiern zu können. Und das macht das Berghain genau noch heute so, macht das auch gut. Aber ich kann dir verraten, wie du reinkommst.
Ja, dann erzähl mal. Oder machen wir das nach der Aufnahme?
du musst halt... optisch schon entsprechend aussehen, als wenn du noch zu der Party-Crowd gehört. Dort kannst du nicht irgendwie im braven Hemd oder braven Poloshirt dafür davor stehen. Ich sag dir ganz klar, gut, mit deinem Haarschnitt, mit deinem Bart ist alles okay, mit deinem Piercing ist auch alles okay. Zieh deine Army-Hose und Tanktop an, zieh dir ein paar Retro-Sneaks an und häng dir noch eine irgendwie Alpha-Jacke über und schon bist du drin.
Safe.
Funktioniert.
Selber immer so ausprobiert und immer geklappt?
Das klappt doch heute noch so. Ich habe so noch so eine Marke, aber das ist eine andere Geschichte.
Na dann, ich komme noch mal tiefer in die 90er rein. Was war denn eure erste Techno-Party? Könnt ihr euch erinnern? Fangen wir mal bei dir an.
Ach so, die war bei mir. Also diese Techno-Partys, die gab es ja nicht nur in Berlin. Ja, also die war bei mir in Mecklenburg. Da gab es auch genug Läden, die sich dann darauf spezialisiert haben. Weil irgendwann wurde es ja größer und muss so 96, 97 gewesen sein. Also... ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber wir hatten eben so eine Papiermühle, gab es bei uns in der Nähe, die war immer sehr angesagt zum Beispiel.
Was war dein erster Eindruck von der Musik? Gerade jetzt, oder war das nicht das erste Mal, dass du Techno gehört hast? Oder?
Nee, gehört hat man es ja schon vorher irgendwo. Es kam ja dann schon ab so 93, 94, war es ja gängig. Irgendwo kam auch, war Teil der Jugendkultur irgendwo ein Stück weit. Und ich kannte die Musik auf jeden Fall schon, aber ja, ich war jetzt nicht so ein, damals nicht so ein großer Fan elektronischer Musik, aber man ist halt mal mitgegangen, ne? So auf jeden Fall.
Die erste Party, das kann ich dir echt nicht sagen, weiß ich nicht wirklich, was die erste war. Aber bei mir fing es so an, ein Freund von mir, der war DJ und nicht namhaft und sowas, der hat es eher seltener gemacht, aber der hat halt zu Hause Mixtapes produziert damals, hast du ja alles noch per Tape gemacht und die hat die mir immer gegeben und ich war damals jetzt, durch meinen Job als Kreativdirektor und sowas viel unterwegs, viel im Auto. Und habe mir die immer reingezogen und fand es immer geiler. Und da kam es irgendwie dazu. Und da bin ich das erste Mal zu so einer Party nicht gelandet, im Club gelandet. Aber fragt mich jetzt nicht, welcher das war. Ich vermute mal, das war irgendwie doch Ende 89, Anfang 90 in Schöneberg des Connection. War damals noch eine angesagte große schwule Diskothek mit Darkrooms und sowas drunter. Und die hatten einen großen Dancefloor, da sind auch am Abend irgendwie so 700, 800 Leute durchgegangen, obwohl das ziemlich klein ist. Ist ja noch gibt es heute noch, ist eher in so einem Wohnhaus eigentlich drin. Und die haben damals schon Hardcore-Techno aufgelegt. Da müsste es, glaube ich, der erste Club gewesen sein. Vermute ich mal.
Wenn ihr so an diese ersten Partys zurückdenkt, inwieweit würdet ihr sagen, hat sich die Feierszene in Berlin verändert? Oder hat sich der Techno verändert? Hat sich die Musik verändert? Hat sich das Publikum verändert? Sind die Clubs anders? Also gibt es irgendwas, was einem sofort auffällt, wenn man jetzt eine Zeitreise machen würde?
Früher war es schon ein bisschen wilder in meinen Augen, ja. Also heutzutage zücken sie immer alle ihre Handys und wollen Fotos machen. Man hat ja auch nicht überall, aber oftmals eben auch DJs, die man kennt, ne? Das war im Frühjahr spielt es keine Rolle, sondern die Leute fanden halt die Musik geil. Und heutzutage muss halt das Event an sich stimmen. Ist alles ein bisschen durchgestylter in meinen Augen. Ist alles ein bisschen sanfter und braver, als es das damals war. Also man kokettiert halt immer so ein bisschen, man will es halt wild, aber eigentlich so wild wie früher ist es nicht mehr.
Also, was hat sich verändert? Du musst dir bedenken, zu der Zeit, als es anfing, gab es keinen Mobilfunk, es gab kein Internet. Du hast dich dann irgendwie, wir haben immer rumgegeiert und haben sozusagen immer die aktuelle Ausgabe des Flyers gesehen. Der Flyer war damals so ein A6-Heft, irgendwie 40, 50 Seiten stark, wo alle Partys drin waren, alle Clubs, wann was passierte. Das brauchtest du und bist da wirklich rumgejagt, dass du immer diese großen Flyer-Wände, die gab es überall, dass du die Flyer geschnappt hast und immer informiert warst, wo du hingehst. Das hat sich natürlich heute verändert. Da hast du dadurch entwickelt zum Beispiel auch ein anderes Ausgehverhalten. Und es kommt darauf an, welche Clubs du gehst. Du hast natürlich gestyltere Techno-Clubs, aber du hast jetzt auch noch die Basisgeschichten. Also wenn du heutzutage zum Beispiel ins KitKat gehst, das ist der Vorläufer war ja die Turbine zum Beispiel in der Glogauer Straße. Wenn ich mir den Style angucke, das ist haargenau, wie dort dekoriert. Das sind natürlich andere Räume, die sind ein bisschen größer. Es steht immer noch Kirsten an der Tür, die damals das Ding gegründet hat. Und da siehst du es quasi noch in reiner Form. Gut, im KitKat, das hat natürlich noch irgendwie so diese kinky Sexualkomponente, wo dann halt Leute noch in Lack und Leder, Männlein und Weiblein noch mit rumrennen. Aber das war damals ja auch bei den Partys völlig wurscht, ob da jemand in so einem Outfit mit aufgetaucht ist und mit drin. Die waren alle komplett gleich. Und ja, es ist alles ein bisschen schicker geworden, aber wenn du in bestimmte Läden gehst, ist es genau noch so rough wie früher.
Was wäre jetzt für dich oder wäre es für euch ein schicker Laden oder ein schickerer Technoladen? Nimm mal Beispiele.
Boah, ein schickerer Techno-Laden.
Es fängt schon beim Tresor an, ne? Der alte Tresor war ja irgendwie so ein wirklich dunkles Kellerloch irgendwo.
Bunker.
Ein Bunker, genau, ein Tresor halt. Und heutzutage ist es ja eine alte Fabrikhalle oder ein Heizwerk, ne?
Ja, das ist ja nicht in der Fabrikhalle, das ist ja auch wieder, wenn du in den wirklichen Tresor gehst, nicht zu den großen Tresorpartys, sondern in den Tresor bist du nicht in der Werkhalle, sondern gibt es auch wieder den Kellerraum drunter, der auch nur rougher Beton ist. Da siehst du es eigentlich auch schon wie früher. Natürlich ist es dann von der Architektur drin. Sauber ist der falsche Anblick, aber wenn du klare, pure Betonwände hast, die jetzt nicht irgendwie zugeteckt sind, wo kein Gerümpel rumsteht und da stehen jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mehr die völlig sozusagen durchgeschwitzten, durchgepinkelten, alten, aufgeplatzten Sofas rum, sondern da hast du ein paar andere Lounge-Elemente. Das hat sich dann so in Facetten schon geändert, aber nicht so stark. würde ich einfach mal sagen. Das merkst du auch im Berghain. Natürlich ist das eine gewaltige Architektur, die bringt aber das Gebäude einfach mit. Aber die haben da jetzt architektonisch und so schickimicki-mäßig auch nicht viel gemacht. Oder die Panorama-Bar. Wenn du da so die Bartresen anguckst, da besteht aus so fetten Industriegummi. Das sind alles so eine Zitate, die ich eigentlich von damals auch schon her kenne. Logischerweise, was dann schicker geworden ist, ist die Weiterentwicklung Technik. Also sprich Sound, Licht und diese Geschichten. Und das verwechselt man dann oftmals. Es ist schicker geworden. Es ist für mich nicht schicker, sondern das ist einfach nur dem sozusagen der technischen Weiterentwicklung geschuldet, dass es halt dann professioneller wurde und dass da nicht nur noch ein Stroboskop rumhängt und was halt in den 90ern, ganz frühen 90ern bei den improvisierten Dingen war das natürlich auch improvisiert, da war der Sound dann halt manchmal nicht so doll und das ist natürlich jetzt anders.
Ja, auch wahrscheinlich ist es doch früher auch häufiger mal passiert, dass das Pult einfach abgekackt ist oder die Musik einfach nicht mehr weiterlief. Das schätze ich mal, wird heute wahrscheinlich auch dadurch, dass es ja alles digital abläuft, auch etwas entspannter alles sein.
Nee, die Technik lief damals eigentlich, obwohl es improvisiert war, relativ stabil. Ich habe das nur bei verschiedenen Partys dann schon erlebt. Da gab es dann doch mal, wenn die jetzt in illegalen Kellern stattfand oder irgend so eine Geschichten, da hat nicht das Mischpult abgekackt, sondern da kam zwei, dreimal die Polizei, ihr mögt doch bitte aufhören. Und wenn man das nicht tat, wurde dann sozusagen kein Mensch in Gewahrsam genommen, sondern das Mischpult und der Verstärker wurden verhaftet und mitgenommen. Und da war halt Ruhe, dann ging es ja nicht weiter.
Die waren schlau. Die haben genau gewusst, wen sie mitnehmen müssen, um die Party zu beenden.
Das war total lustig. Wir waren voll am Feiern und plötzlich, klar war die Polizei da, die kamen rein, die rannten dort rum und dann waren sie da weg, kamen sie nochmal hin und her und dann saßen plötzlich dann vier Polizisten kommen, die schoben den DJ weg, stöpselten ab und nahmen das Mischpult mit. Und wir standen dann da, scheiße, du hast Eintritt bezahlt, du bist jetzt gerade drauf und gehst du jetzt hin, ne?
Ist dir sowas mal passiert?
Nee.
Mir bis jetzt tatsächlich auch noch nicht.
Das stimmt, das ist leider, weil ich ja eben 10 Jahre älter bin, klar.
Ja, auch diese Zeit muss ja durchaus sehr spannend gewesen sein. Ich habe auch immer wieder nur diese Geschichten gehört, dass halt, so wie du jetzt auch gerade meintest, dass dann halt eine alte Fabrikhalle genommen wurde und ja, war irgendwo in Brandenburg und ja, wem gehört denn das jetzt? Ach komm, wissen wir selber nicht. Und dann kommt die Bundespolizei vorbei und die sagt dann auch, ja stimmt, wir wissen es aber eigentlich auch nicht. Na, dann mach doch einfach weiter. Also dann, wir waren nie hier und keiner wollte sich wirklich zuständig fühlen.
Ja, ganz ursprünglich waren das dann weniger die Fabrikhallen. Ganz am Anfang, da waren das eher dann wirklich die Keller teilweise in unbewohnten Häusern und sowas. Oder auch eine erste Etage, die dann halt ein illegaler Club waren. Das war das akzeptiert. Und teilweise war das ja auch durch Zwischennutzung, was Jutta Weitz ja damals gemacht hat beim Berliner Senat, war das für einen Low-Preis, war das dann schon okay, wenn da kaum Nachbarn waren und sowas. Und da waren durch alles improvisiert, dabei ist wirkliche Fluchtwege und alles, was du heute machen musst, war da nicht zu denken. Und da hing die improvisierte Technik, aber es war super. Gibt es auch heute noch so einen Club, da war ich lange nicht mehr, die Rattenbar, die befindet sich ja immer noch in Kellern. Die spielen dann zwar Punk und dann teilweise Elektro dazu, aber das ist auch so ein Phänomen, was dann immer noch durch Keller kursiert. Du musst nur wissen, wo es ist, aber es gibt es noch.
Ja, wahrscheinlich ist die Szene dann doch noch, also zumindest die richtig innere Szene war noch sehr klein und hält sich wahrscheinlich noch gut bedeckt, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ich bin da bei weitem nicht mehr innere Szene, weil ich ja nebenbei auch noch arbeiten muss, aber ich habe immer noch ein paar Kontakte, wo noch was richtig Illegales stattfindet, wo man da mal hingehen kann.
Ich pumpe dich da mal an bei Gelegenheit, damit ich nicht meine geleckten, sauberen, feinen Techno-Clubs gehen muss. Ja. Mir würde als erstes tatsächlich jetzt ich weiß den neuen Namen nicht, aber die alte Magda, die ist doch jetzt von den Tresorbetreibern übernommen worden und auch als schicker Techno-Club aufgemacht worden. Soll aber wohl nicht sonderlich gut laufen. Also alle, die drin waren, meinten auch die Anlage so wunderbar, so, weil die haben sie einfach von der alten Location übernommen, aber es ist halt, ja, eben so mit Ledersofa und schön und so ein bisschen schickimicki wohl.
Das sind dann halt alle so eine Modelle, die wird halt mal ausprobiert und muss man halt gucken, ob es läuft und muss nicht unbedingt dran liegen, dass es vielleicht zu schick ist, aber du musst halt sehen, wie die an ihre Besucher dann rankommen. Das ist natürlich wie so Kommunikationswege und ob du dann wirklich den Zugang zu der Szene findest. Und tatsächlich sind ja die größeren Clubs, die sind ja, wie gesagt, durch den Ruf von Berlin mit Touristen gefüllt. Ne? Das ist, wenn ich ins Berghain gehe, das ist ja auch so, das stört mich nicht, aber ich stehe auf dem Dancefloor und habe dann um mich irgendwie 500 kreischende spanische junge Mädels um mich, wo ich dann sage, hey, ist vielleicht doch nicht das richtige Ding und sowas. Und da gehst du mal lieber nicht normal ins Berghain, sondern gehst dann Sonntag früh um 11 erst hin und kannst dann bis zum Abend noch feiern und chillen. Da ist so ein bisschen ruhiger. Aber deswegen will ich überhaupt nicht verurteilen, dass du genügend Touristen da sind, aber du musst halt einen Weg suchen.
Nee, die, und das, mir ist auch immer aufgefallen, dass man doch in Berlin auch anders feiert, doch generell. Also, soweit man mal, ich war einmal in England feiern, in Liverpool, und da ist halt dann um 4 Uhr halt vorbei. Und 4 Uhr war schon echt spät. Also, andere Clubs machen um, New York ist noch schlimmer, London macht auch um 12, um 2 halt dann machen die meisten Clubs dann zu. Aber man geht dementsprechend auch erst schon auch um 8 halt schon hin und hat dann zwar immer noch eine relativ lange Zeit, aber dieses Wochenende durchfeiern ist ein absolut Berliner Phänomen oder ein deutsches Phänomen, glaube ich sogar.
Naja, man fängt später an und hört dementsprechend auch später auf, ganz klar.
Ja, das stimmt. In anderen Städten gehst du eher feiern, was nicht unbedingt negativ sein muss. Aber in Berlin kommt es halt dadurch, dass die Nächte durchfallen. Ich kenne auch noch die Zeiten dann irgendwie, wo du Samstagabend irgendwie bis um 12 Uhr, nachts um 12 aus dem Haus und hast dann erst Connection Schöneberg und da war man dann irgendwie so bis 4, das war so das Warm-up. Dann sind wir weitergezogen ins E-Werk nach Mitte. Und im E-Werk hast du dann so bis früh um 8 vielleicht noch weiter gemacht. Dann bist du weiter gehoppt in die Wiener Straße, ins Café Morena, hast hier noch schnell was gegessen. E-Werk war ja cool, wenn du angekommen bist, die hatten auch eine Coffee-Bar drin. Ne? Also da gab es natürlich nicht die schicken Croissants wie jetzt, sondern da gab es halt irgendeine Schrippe, Baguette und einen Kaffee und dann hast du halt dann mit Bier und Alkohol weitergemacht. Aber jedenfalls im Morena hast du noch was genommen und dann bist du dann weitergezogen in die Turbine. Und die Turbine, dann passt noch 200 Leute rein und dann hast du bis Sonntagabend um 7 gefeiert. Sonntagabend um 7 haben die aber zugemacht, weil die ja durchweg seit Freitag offen hatten. Und dann hattest du so eine Gap von 2 Stunden, wo du irgendwas machen musstest, warst ein bisschen bedröhnt, bist ein bisschen rumgelatscht. Und dann ist man halt ins GMF, in den T-Dance von Bob Young, also ins WMF gegangen. Und da hast du wieder bis zum nächsten Früh gefeiert. Und dann bist du Montag auf Arbeit gegangen. Würde ich heute vielleicht nicht mehr hinkriegen.
So, jetzt deine Club-Stories, Jörn.
Oh Gott, ich bin ja nicht so, also...
Du bist zu spät gekommen,
ich bin zu jung. Genau, du warst
ich war zu jung dafür.
Ich erst. Ja. Ich kenne das eben nur, dass man irgendwie hier lange Nacht dann irgendwie im Postbahnhof oder, also die haben ja auch lange auf und dann rüber nochmal in die Maria oder so. Ja, so die sehr harmlos im Gegensatz zu dem, was Matthias hat. Der ist ja quer durch die Stadt gefahren dann auch, also immer hin und her.
Ja, wir sind quer durch die Stadt gefahren und wie gesagt, Maria kenne ich auch und Ostbahnhof kenne ich natürlich auch. Aber das waren für mich dann, weil ich früher sozialisiert worden bin in der Szene, waren das für mich dann schon die schickeren Clubs, obwohl sie nicht wirklich schick waren, aber die waren so ein...
Die blöden Clubs, da gehen wir nicht hin.
Nee, die waren nicht blöd, es hat auch Spaß gemacht. Wenn das DJ-Line-Up dort stimmte, war das alles super. Aber wenn die halt so ein durchschnittliches Line-Up hatten, hast du dann ausgewählt und bist dann lieber in den Ladengang mit dem geileren Line-Up, weil dann eine andere Mischung von Leuten dann da war. Aber das war nicht unbedingt ablehnen, du hast dich echt dann wirklich nach der Musik gerichtet. Und da war der Laden eigentlich so ein bisschen egal.
Es klingt eigentlich auch nicht so viel anders zu heutigen Clubabenden oder Clubnächten, die auch ich habe, aber sie sind halt, also heute gibt es halt die Möglichkeit, wirklich die ganze Zeit im selben Club zu bleiben, weil der Club halt eben nicht schließt. War es da noch anders? Also haben die Clubs dann bestimmte Schließzeiten gehabt und dann deswegen musste man weiterziehen? Oder war das schon eher, weil das Line-Up halt dort gerade so geil ist, deswegen zieht man jetzt weiter?
Nee, das ging gar nicht um Schließungszeiten. Außer wie gesagt, das KitKat oder Turbine, die hat dann Sonntagabend um 7 irgendwann zugemacht, weil die seit Freitagabend dann halt machten. Die hatten die Laufzeit, aber jetzt übers Wochenende hattest du nicht wirklich Schließzeiten. Du hattest dann teilweise aber Clubs, die Namen schon gar nicht mehr. Das war irgendwo dort, wo es Alexa steht, in den Bahnbögen. Wie hieß denn das Ding? Keine Ahnung. In
Walfisch vielleicht?
Nee. Das war wieder so ein Techno-Club. Da wusstest du, der macht erst Samstag früh um 6 auf. Die hatten sich dann teilweise auch so positioniert, wie dann so die Crowd, die Party-Crowd, ihre Karawanen, die zogen ja durch die Stadt und da gab es spezielle Clubs, die sich spezielle Zeiten nur ausgesucht hatten, wo die offen hatten und dann wiederum in das passende DJ-Line-Up. Und du hast vor am Flyer geguckt, das Line-Up ist cool, da will ich da und da und dorthin. Und wenn du ein Wochenende hast, wo nur Standard-Line-Up war, dann hast du die normale Runde gemacht. Ne?
Normale Runde. Ja, ich will noch kurz darauf eingehen, was wir jetzt im Vorgespräch ja noch besprochen hatten. Du bist eigentlich auch so richtig ausgelernter DJ, kann man ja sagen, ne?
Ja, was heißt gelernter DJ? Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da war das natürlich völlig anders als jetzt. Ich habe da auch kein Techno aufgelegt, sondern da musste man als DJ, es war ja alles gesteuert, da musste man sozusagen eine Ausbildung machen, tatsächlich. Das dauerte irgendwie 6 Monate. Da musste man noch eine Moderatorenprüfung ablegen, weil das war ja anders strukturiert. Da dachte man, dass man da große Partys macht, wo man jeden Titel ansagt, wie Thomas Dieter Heck in der Hitparade. So eine Struktur hatte das. In der Ausbildung, in der Realität war es natürlich was ganz anderes, aber du musstest es alles über dich ergehen lassen und da hast du dann echt da gestanden in so einem Kulturhaus und da stand so ein Tisch mit einer Prüfungskommission vor dir und da musstest du dann spielen und auflegen, musstest moderieren und eine bessere Einstufungsquote, einen besseren Verdienst hast du gekriegt, indem du da noch irgendwelche Gimmicks eingebaut hast und hast noch ein Quiz gemacht, eine Verlosung. Also total blöd, das wollten wir alle nicht, aber wir mussten es uns ergehen lassen, ne? So hat es halt funktioniert.
Es ist für mich so, also ich bin 93 geboren, so ich kenne DDR und Teilung halt gar nicht und auch jedes Mal ist für mich so dieses Berliner Tourlaufen immer noch so ein, das waren mal, also ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber es ist halt komplett aus meinem Vorstellungsbereich natürlich raus. Aber so wie ich mir die DDR vorstelle, meine Eltern sind da beide aus der DDR, passt es so perfekt zusammen, dass die, okay, ihr wollt Party, gut, wir bilden euch Leute aus, die Party machen und die müssen sich dann aber auch gut auskennen. Also ich schätze mal, hätte es Techno damals schon gegeben, hättest du auch Techno-Kunde gehabt und dann hättest du Jahreszahlen auswendig lernen müssen. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Ja, natürlich. So war das. Auf jeden Fall. Das war dann alles gesteuerter. Das war halt die offizielle Ebene. Aber dann, wenn es um dann Auflegen, zum Auflegen sage ich auch gleich, das war kein Auflegen, ging, war das eine, das war dann wirklich Party. Das war dann, da ging es dann wild her, hoch und runter und auch durcheinander. Also wie es heute ist, natürlich andere Musik. Damals waren dann halt die internationalen Charts bindend oder dann brachen auch so eine Wellen wieder auf. Ich habe dann Anfang der 80er gab es die neue deutsche Welle, die hat sich dann Ende der 80er war die plötzlich beim Publikum wieder mal gefragt in der DDR, also in den großen Läden, wo wir dann aufgelegt haben. Da mussten sie so ein Zeug reinschieben und da hast du teilweise auch geile Remixe gehabt und du hast dann aus London kam halt sehr viel Jimmy Somerville und Alison Moyet und so eine Geschichten. Die haben damals so wirklich so eine richtig fast schon elektronisch abgemixten Megamixe, die 20 Minuten gingen, wo die Luft nur noch brannte auf dem Dancefloor. Da hast du die Elemente schon gespürt, aber das kam damals sehr, sehr viel aus London. Das war nicht Techno, aber das wurde dann schon elektronisch, oder wenn du an Depeche Mode denkst, ne? Als die rauskamen, das war ja dann der absolute Hype, Camouflage dazu, die Bands. Und das siehst du ja heute noch, es gibt ja teilweise heute, ich hatte letztens wieder gerade was runtergeladen, wirklich so geile Technozid abgemixte Depeche Mode Sessions, wo du absolut drauf abfährst. Vor allem auch viele Freunde von mir, die irgendwie 20 Jahre jünger sind als ich und sowas, die da auf das Zeug auch total steil gehen, ne?
Ja, das ist was hast du besonders gerne aufgelegt? Was waren so deine Lieblingstracks zu der Zeit?
Ja, hatte ich schon gesagt, das waren wirklich dann die Geschichten, Depeche Mode, was um Depeche Mode rumkam, die auch schon eigentlich härteren Geschichten, die elektronisch waren, Industrial Sound. Du hast dann teilweise auch die alten Tracks von Kraftwerk schon mit reingeschoben.
Also, auch in der DDR, das gab es ja, dann
das,
da.
Das hast du jetzt im Nachhinein, kann ich es anders bewerten, aber als ich es gemacht war das eher unbewusst, weißt du, das und die Leute haben einfach drauf abgefeiert, dann habe ich es halt immer weitergemacht, ne? Und halt diese ganzen wahnsinnigen Mixgeschichten, die dann wirklich eher aus dem Londoner Raum kamen. Zum Beispiel Annie Lennox, die hat ja auch dann schon einen härteren Sound angeschlagen. Und Madonna zum Beispiel, die ist ja komplett mainstreamig, eigentlich kommt die daher. Aber du hast ja teilweise von Madonna, von den klassischen Titeln, gab es dann wirklich absolut hardcore abgemixte Varianten, die auch schon sehr elektronisch waren, die dann aber auf dem Dancefloor dann richtig angekommen sind. Obwohl wir im Mainstream waren, haben wir sowas immer ausprobiert und das hat dann Spaß gemacht.
Du hattest dann als staatlich geprüfter DJ auch Zugang dann zu dieser Musik?
Das war kein DJ, das hieß, in DDR wurde alles abgekürzt, SPU, das hieß Schallplattenunterhalter, weil du ja die lizenzierten Schallplatten, die Amiga dann verlegte von den nicht-sozialistischen oder aus dem nicht-sozialistischen Ausland, jetzt verfalle ich genau in den Duktus, wie es damals gesagt wurde, die konntest du bevorzugt kaufen, aber auf Platten ging halt ziemlich schwierig aufzulegen, es gab auch sehr wenig, deswegen haben wir ja eigentlich nur von Mitschnitten von West- oder Berliner Radiosendern gelebt und da habe ich einen Haufen Zeit halt zu Hause verbracht in meiner Wohnung und habe halt mitgeschnitten. Der DD64 hatte auch einen Mitschnittservice, das waren halt die lizenzierten Dinger, also Titel. War auch viel Gutes dabei und da habe ich wirklich mitgeschnitten und tatsächlich war es dann so, wenn du den Gig hattest, du bist komplett dort angereist mit zwei Autos, zwei riesen Hängern, hast Sound aufgebaut, Licht aufgebaut, hast alles hingestellt, da war ja nichts. Das waren alles immer nur leere Säle oder leere Jugendclubs oder so eine Geschichten. Hattest eine Techniker-Crew, die mitgekommen ist, die das Zeug hingestellt hat Und dann hatte ich beim Auflegen, was kein Auflegen war, ich hatte dann 4 Kassettendecks, mussten natürlich wegen der Haltbarkeit aus dem Westen kommen, musste man sie irgendwie besorgen. Und da haben 2 Leute nur Musik nach meinem Duktus rausgesucht, quasi 2 Jungs. Und es dauerte immer lange, die mussten ja mit den Kassettendecks spulen, hin und her, ne? Und dann hatte ich 2 Decks zum Abschießen, wo ich dann mixen konnte. Aber mixen konnte es natürlich nicht wie mit Platten, wie man das kannte, sondern du hattest schon spezielles Mischpult mit speziellen Effekten, dass das Zeug wunderbar ineinander faden konnte, dass es auch Spaß machte und dass die Übergänge richtig smooth waren. Sowas war dann auch schon da, klar.
Immer noch eine verrückte Vorstellung. Also vor allem stell ich mir das herrlich vor, wenn ich daran denke, dass du eine Prüfung gemacht hast und dann da die Hanseln sitzen und dann spielen sie uns mal was vor und sorgen sie mal dafür, dass wir jetzt tanzen müssen. Ist es passiert in einer Prüfung, dass die aufgestanden sind und getanzt haben?
Naja, du wolltest ja quasi immer eine Klasse weiterkommen, weil es einen besseren Verdienst gab. Und du kamst dann irgendwann mal sozusagen an das Ende der Amateurklasse und konntest es dann professionell machen, also davon leben. Und da hat man natürlich dann das ordentliche Geld in der DDR verdient. Das war ja dein Ziel. Und da hast du zu so einer Prüfung, hast du schon eine Show abgebrannt. Ne? Also die Prüfungskommission saß natürlich hinter ihrem Tisch. Das waren komischerweise immer 5 Leute, ich weiß gar nicht, die hatten immer eine Funktion. Und haben da so einen Hakenblock, haben ihre Häkchen dran gemacht. Und du hast es dann wirklich so organisiert, dass du irgendwelche Show-Gimmicks eingebaut hattest, ob du dann noch jemanden, einen Live-Musiker mit rangezogen hast. Hast dich natürlich bemüht, jetzt Übergänge, Mixen, alles hinzukriegen. Musst es moderieren, weil die das sehen wollten, ob du das kannst, weißt du. Und ob du da irgendwann mal ein Interview geführt hast, das war alles skurril. Und dann hast du natürlich dann deine ganze Crowd eingeladen. Oh scheiße, Jungs und Mädels, wir haben Einstufung. Das hast du immer schon die Monate vorher bei den normalen Auftritten klar gemacht. Und wie gesagt, ihr müsst an dem Tag dort und dort sein, dass da wenigstens 200-300 Leute drin sind, die dann getanzt haben. Du hattest ja auch so eine Fangemeinde, die dir gefolgt ist eigentlich immer zwischen diesen Orten. Und wenn du halt weit gereist bist, die sind ja teilweise hinterhergefahren. Und die hast du dann halt so instrumentalisiert. Die haben es auch gerne mitgemacht. Und klar, euch helfen wir jetzt, weißt du, dass es dann halt richtig klappt.
Da kam der Mauerfall für dich ja ungünstig eigentlich, ne? Wenn du dann gerade deine Prüfung hattest.
Nee, ich hatte nicht die Prüfung. Es gab 4 Amateurstufen von A bis S. Ich war in der S und dann konntest du es beantragen, dass du sozusagen die Ausbildung, die nochmal irgendwie dann, glaube ich, 2 Jahre dauerte, zum staatlich geprüften Profi-Schallplattenunterhalter machen konntest. Und das hatte ich dann gerade alles angeschoben, wollte es dann machen und dann kam die Wende dazwischen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ach, jetzt hast du ja so gemütlich gemacht, verdienst einen Haufen Kohle. Komisch, aber naja.
Bist du jemals auf die Idee gekommen, das im Westen nochmal zu probieren als DJ?
Ich habe das dann auch noch in 89, teilweise bis 90 gemacht, aber dann hatte ich dann so eine andere Präferenz und da bin ich dann schon in meinen jetzigen Job die ganze Kreativszene, also Kampagnen, Design und sowas reingeraten, weil ich das immer schon nebenbei geliebt und gemacht habe. Und tatsächlich hatten wir natürlich dann gerade 89 den Hardcore-Kontakt mit dem Westpublikum, also die Mauer ist gefallen und dann konntest du ja sozusagen an die innerdeutsche Mauer richtig ran. Früher gab es dort einen 5 Kilometer Grenzstreifen und den du nur mit Passierschein befahren konntest. Aber dort gab es auch schon riesen Volksfeste und riesen Kulturhäuser und ein Freund hatte da, der war dann irgendwie bei der NVA dort stationiert und da hatten wir für bestimmte Orte einen Einfuhrschein und haben schon in diesem 5 Kilometer Streifen teilweise aufgelegt, als die Mauer noch stand und als die fiel, hat sich das sofort geswitcht. Wir hatten unsere festen Termine, die wir mal ein Jahr vorgeplant, unsere Engagements in diesen Orten dann schon. Das war, wie hieß das, hinter Nordhausen, Worbis ist da so eine Stadt, wo die hatten ein ziemlich großes Kulturhaus. Und sofort, die Gigs waren ja gebucht, brauchten den Einfuhrschein nicht mehr. Wir sind zum normalen Gig gekommen. Und es kam dann schlagartig massenweise Publikum aus dem Westen rüber, weil offen war. Und ist dann sozusagen in die ostdeutschen Kulturhäuser, wo die DJs auflegten, gegangen. Und die haben das massenweise überflutet. Da standen dann nur noch damals die Golf, Manta, alles Mögliche davor. Und die haben dann mit uns gefeiert. Das ging von einem Tag auf den anderen. Weil ich wusste, im Mauerfall habe ich verschlafen. Den Abend, weil ich eines meiner schweren Autos, die Hänger ziehen konnte, ich habe dann noch die Bremsen repariert und bin dann irgendwie pennen gegangen, habe es am nächsten Früh mitgekriegt, dass die Mauer gefallen ist, als ich auf Arbeit kam und alle sagten, was, die Mauer ist gefallen, was? Völlig verpennt das Ding und war das ein Mittwoch oder ein Donnerstag, wo die Mauer gefallen ist?
Ich war zu jung, ich kann es dir nicht mehr sagen.
Ich weiß nur, ich hatte den Samstagsgig, hatte ich genau an der ehemaligen Grenze, genau an der Mauer, sind wir hingefahren und das war dann plötzlich völlig anderes Publikum vor diesem Kulturhaus, der ganze Parkplatz dann plötzlich mit Opel, VW alles überflutet und wir standen da, was ist denn das für ein Publikum, was machen wir jetzt? Und dann machen wir erstmal das, was wir immer gemacht haben. Und das Feiern ging sofort los.
Hat funktioniert, schätze ich mal.
Das war sofort und ach, so cool bei euch. Die haben es natürlich richtig toll gefunden, weil es ja schweinebillig war. Ne? Zu dem Zeitpunkt dann so ein Drink, der hat ja ein Zehntel gekostet von dem, was sie gewöhnt waren. Und da ging gleich sofort die Post ab.
Ja, da hat sich doch die Wende gelohnt. Auf jeden Fall.
Ja, irgendwie schon, oder?
Ja, nicht nur aus der Hinsicht, ne? Also die hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
Wir kommen zum Ende, wir sind schon fast bei einer Stunde. Was ist euer Lieblingsraum hier in der Ausstellung? Ist natürlich schwer so für dich jetzt als der Kunstschaffende hier auch noch, aber...
Ich bin ja sowieso parteiisch, weil also ich mag zwei Räume sehr besonders, also ich mag eigentlich alle Räume, ne? So, aber ich finde, von den Inhalten ist der Zeitzeugenraum am schönsten, weil er einfach so schön vielfältig ist und alle möglichen Richtungen beleuchtet, also vom Punk bis zum Hooligan, Polizisten, Bauunternehmer, Künstler, Politiker, Bürgerrechtler, ist alles dabei. Also der Raum ist einfach total spannend inhaltlich und darum mag ich ihn am meisten, denke ich.
Ja, ich kann das gar nicht sagen. Ich habe ja überall quasi das Design gemacht und die Inszenierungsformen, dass wir die Inhalte von den Jungs transportieren. Und das ist natürlich alles laut und bunt geraten. Teilweise Fachpublikum und Presse sagt ja auch, ihr habt sehr mutig inszeniert, war auch das Ziel, ein bisschen kontrovers zu inszenieren. Und deswegen habe ich keinen wirklichen Lieblingsraum, weil ich bin ja schon wieder viel weiter. Das Ding ist gebaut und ich habe schon wieder andere Museen auf dem Tisch liegen, wo ich wieder anfange, Designs zu machen. Und hier sind wir ja auch gerade, wir kommen gerade noch aus einem Brainstorming, weil hier haben wir noch eine ganze Reihe Ideen, die wir hier ist noch Platz, die wir noch reinpacken an Inszenierungsform. Hier noch was, wir haben noch eine Sonderausstellungsfläche, wir haben drin noch Flächen, die der Besucher nicht als freie Flächen erkennt, die aber sozusagen auf Vorrat jetzt schon vorangedacht sind, wo wir jetzt nochmal nachrüsten, weil wir hatten ja die extrem kurze Bauzeit, da kannst du einen gewissen Stand erreichen, der sozusagen dem Publikum würdig ist und wir legen hier nochmal nach und deswegen bin ich jetzt in den Dingern schon wieder komplett gedanklich drin, dass ich hier überhaupt nicht sagen kann, hier ist irgendwas mein Lieblingsraum. Eins ist schön, wenn man oben auf der Mauer steht, als wir es gebaut haben, da war es irgendwie 38 Grad hier drin. Das ist eine super geile Terrasse. Ich hätte mir am liebsten einen Liegestuhl hingestellt.
Also ich fand den Raum, der jetzt hier gerade direkt rechts von uns ist, der dir an die Mauertoten erinnert, der hat zumindest mich doch so ein bisschen berührt auch in dem Moment. Also ich halt reingehe, man sieht halt nur, ich beschreibe den Raum mal kurz für die Hörer, auf der linken Seite sieht man Kalaschnikows, ich weiß nicht wie viele.
140, eine Kalaschnikow für einen Toten jeweils.
Das habe ich mir gedacht. Und auf der anderen Seite dann die 140 Namen der Mauertoten. Das
Berliner Mauertoten. Das waren ja weitaus mehr.
Der Berliner Mauertoten, genau. Also vergisst man halt dann auch immer schnell, dass gerade wenn es jetzt auch hier 90er ist und lustig und Stadt wächst zusammen, dass er davor auch doch immerhin 28 Jahre eine Grenze durch eine Stadt gezogen wurde, die da eigentlich überhaupt nicht hingehört.
Ja, und die Grenze, die Mauer, die war halt verdammt tödlich. Und natürlich, wenn wir die 90er erzählen, da war ja dann alles wirklich... Mauerfall-Party, alle waren glücklich, alle hatten sowas von Gefühlsanwandlung und Wandlung. Und da ist es ja quasi ganz schnell vergessen worden, aber tatsächlich fanden ja dann die Aufarbeitung der Mauertoten, die Prozesse fanden ja in den 90ern statt. Und da wir natürlich sehr multimedial inszenieren und auch bewusst Leute museal mehr entertainen wollen, als wenn du in ein klassisches Museum gehst, war uns das absolut wichtig, dass wir hier auch einen Raum entwickeln, an dem haben wir sehr lange nachgedacht, wie wir das inszenieren, Jörn, wo der Betrachter reinkommt und ihm möglichst eine Gänsehaut erstmal in den Rücken läuft und sagt, okay, und das wollen wir damit erreichen.
Habt ihr bei mir auf jeden Fall vollkommen erreicht. Ansonsten ist auch noch sehr, sehr cool, fand ich den Love Parade Raum, wo man auf einem interaktiven DJ-Pult dann nochmal sich die jeweiligen Hits aus den Jahren anhören kann. Wer hatte da die Musikauswahl oder habt ihr das oder gab es wirklich immer Hits pro Jahr oder waren es dann die beliebtesten Tracks, die ihr da genommen habt?
Ist eine gute Mischung und zwar haben wir die Musik nicht nach unserem Gusto ausgewählt, sondern es gab ab 97 Hymnen zu Love Parade, also die haben wir zum großen Teil auch genommen und vorher eigentlich die Hits, die damals up to date waren, die gespielt wurden, ne? So rauf und runter gespielt wurden und so haben wir gemischt, also wir haben auch Leute aus der Szene gefragt, was sind denn die Kracher des Jahres gewesen. Also was war das Love Poet Lied? Also es gab ja immer inoffizielle Hymnen und ab 97 dann eine offizielle Hymne. Und das ist eine gute Mischung aus beiden.
Also ich weiß natürlich nicht, ob es dann auch ein Hit der Love Parade war. Aber mir hat tatsächlich das X-Paradise von Hole in One sehr, sehr gefehlt. Oder hätte ich mir zumindest so eine Ausstellung sehr gewünscht. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Kenne ich ja, aber irgendwelche Tote musste dann sterben, weißt du. Und du hast dann halt die gewisse Anzahl, die halt zu den Love Parades passen mussten. Und wir haben uns da wirklich bemüht, das Ding, wenn es jetzt keine offizielle Hymne war, die immer rauskam, sondern das dann genau anzupassen, was genau zu der Zeit möglichst auch um diesen Monat eigentlich
genau,
der Titel war, der dann...
Das ist genau der Punkt.
Genau verortet,
also wenn Sachen im Herbst rausgekommen sind, die sehr gut gelaufen sind, da ist die Love Poet gerade ein, zwei Monate durch gewesen. Die wurden dann natürlich nicht mehr gespielt und im Jahr darauf gab es dann auch schon wieder was Neues. Ne? Also das musste wirklich zeitlich auch von der Zeitebene her gut passen.
Na gut, das müsste ich ja nochmal nachgucken. Ich weiß, der Track ist von 92.
Ja.
Älter als ich.
Wann er rausgekommen ist, genau. Also es kann durchaus an sowas dann scheitern, dass es ein paar Wochen oder Monate nach der Love Poet rausgekommen ist.
Muss ja auch historisch korrekt sein. Wie richtig. Gesagt, wir haben einen musealen Hintergrund.
Nee, das verstehe ich voll und ganz. Wunderbar. Möchtet ihr noch was sagen? Ja, wie lange ist die Ausstellung noch? Bis wann kann man noch hin und wo sind wir hier überhaupt?
Also wir sind hier in der Alten Münze im Areal, direkt auf der anderen Kreuzungsseite vom Roten Rathaus, also sehr zentral in Berlin-Mitte. S-Bahnhof Alexanderplatz ist so der nächste Knoten, Verkehrsknoten. Die Ausstellung läuft noch bis Februar 2019 und wenn sie gut läuft, dann auch noch darüber hinaus.
Wunderbar. Und es ist nicht im DDR-Museum. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich vorher mit dem Fahrrad zum DDR-Museum gefahren bin. Auch wenn es zwar Teil des DDR-Museums ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder zumindest ja auch damit kooperiert. Ja, es ist ein eigener Ausstellungsbereich.
Ja. Nee, es ist eine eigene Company, es ist eine komplett eigene Ausstellung. Die aber inhaltlich vom wissenschaftlichen Inhaltsteam des DDR-Museums entwickelt und kuratiert wurde. Und das DDR-Museum ist natürlich Partner in der Gesellschaft, klar, aber es ist nicht im DDR-Museum. Es schließt quasi vom Erzählstrang aber nahtlos an, weil das DDR-Museum endet ja quasi mitten 89 mit ganz leichten Ausblicken. Aber da ist sozusagen der Punkt gesetzt und für die Besucher ist es durchaus interessant. Es gibt auch Kombi-Tickets, kannst hier ein Kombi-Ticket, dort ein Kombi-Ticket kaufen, dass du dann wirklich bis zur Mauer sozusagen dich museal informieren kannst und dann, was nach dem Mauerfall passiert ist.
Aber es ist für uns auch sehr spannend gewesen, weil wir im DDR-Museum eigentlich auch immer diese Nachwendezeit in irgendeiner Form thematisieren wollten. Wir haben relativ wenig Platz da drüben, oder was heißt, wir haben genug Platz, aber der ist eben schon belegt mit den Themen vor der Wende. Und für uns war es eine sehr spannende Herausforderung, eben auch endlich mal die Jahre danach zu beleuchten.
Also an alle Lehrer, die eine Klassenfahrt machen wollen nach Berlin, guckt euch hier diese Ausstellung an. Geht auch ins DDR-Museum, aber geht vor allem auch danach ins 90s. Ich glaube, das werden eure Schüler auf jeden Fall sehr viel, auf jeden Fall noch mal interessanter finden, glaube ich, als DDR-Leben. Auch wenn das natürlich auch spannend ist. Gut, wir sind, glaube ich, bei über einer Stunde. Dann danke ich für die Aufnahme, danke fürs Gespräch und bis bald.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
So, ich bin wieder zurück, diesmal alleine. Ja, es werden natürlich nun alle mitbekommen haben, dass die Aufnahme leider doch an ein paar Stellen deutlich übersteuert, und zwar immer dann, wenn ich spreche. Das hat den einfachen Grund, dass das Record-Level des Aufnahmegerätes doch deutlich zu hoch gedreht war und ich natürlich immer am nächsten am Mikrofon war, weil es doch einfacher ist, sich selbst das vor die Nase zu halten, als es dann jemand anders vor die Nase zu halten. Das tut mir leid, bitte um Entschuldigung. Es ist natürlich alles noch ein großer Lernprozess, das könnt ihr mir sicherlich nachsehen und das mindert ja nicht das Verstehen, glaube ich. Das ist, tut vielleicht manchmal den Ohren ein wenig weh und gerade wenn man ein bisschen audiophil ist, wie ich ja zum Beispiel auch, ist es natürlich doppelt ärgerlich. Aber sei es drum, beim nächsten Mal wird alles anders. Ich kann von meiner Seite aus eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Das alles, was im Interview gesagt wurde, steht sowieso für sich. Ich fand beide unglaublich angenehm. Es war ein großes Entgegenkommen auch, dass ich ja mit meinem No-Name-Podcast dann einfach zu denen hinfahren konnte, mit denen was aufnehmen konnte. Und es ging auch super flott und haben es gut verstanden. Matthias hat mich jetzt noch zu irgendwelchen zu Techno-Partys eingeladen, von denen ich gar nicht wusste, dass es diese gibt. Und ja, ich hoffe, mit ihm nochmal richtig steil zu gehen. Lieber Matthias, falls du zuhörst, ich melde mich nochmal bei dir. Und freue mich auf jeden Fall. und freue mich vor allem natürlich auch, dass ihr so eine schöne Ausstellung da einfach so hinstellen durftet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nachfrage da dazu sehr, sehr groß ist, gerade hier in so einer Stadt der, wie Berlin, die sich, die ja immer noch im Techno-Fieber ist, wenn man es so möchte. Also für jeden, der sich für Geschichte interessiert, ist die Ausstellung super. Für jeden, der sich für Techno interessiert, ist die Ausstellung noch besser. Und ja, eignet sich wirklich für jede Art des Besuchs, sei es jetzt mit seinen Eltern, sei es mit seiner Freundin, mit seinem Kumpels. Also man findet dort irgendwie was und man kommt auch schnell durch. Also ich glaube, ich war ein bisschen im Zeitdruck, hatte ich ja geschrieben, weil ich einen Interviewtermin hatte, dann aber halt dachte, es wäre im DDR-Museum, es ist allerdings doch noch ein paar Minuten weiter in einer anderen Ausstellung. Und da war ich ein bisschen zu spät, aber auch ich habe es irgendwie in einer Dreiviertelstunde geschafft, doch glaube ich so das meiste mitzubekommen. Gerade inhaltlich, klar, kann man da nochmal viel, viel tiefer gehen, aber ich glaube, auch wenn man wirklich alles sich en Detail durchliest und sehr, sehr langsam liest, dann ist man wahrscheinlich auch nicht bei über einer Stunde, vielleicht eine Stunde, Viertel, vielleicht anderthalb, sowas in dem Dreh. Aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr bereichernd in allen Lagen. So, jetzt nachdem ich die Ausstellung so über den grünen Klee gelobt habe, gebe ich noch eine kurze Aussicht, was uns noch so in diesem Podcast erwartet. Jetzt nach dieser Schaffenspause, nach der ersten Folge, ziehe ich jetzt wieder ein bisschen an. Ich habe Stand heute, also heute ist Sonntag, habe ich morgen um 10 Uhr einen Interviewtermin mit Fatos Topac. Das hatte ich in meinem letzten Podcast ja schon erwähnt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wir werden uns also wieder mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigen. Das wird es also auf jeden Fall noch eine zweite Folge zu geben. Und wenn ich Glück habe und alles funktioniert, gibt es vielleicht auch noch eine dritte Folge. Der Kontakt zur evangelischen Journalistenschule, die sich dort der projektweise mit dem Thema beschäftigt haben, steht immer noch. Und ich versuche immer noch einen Interviewtermin zu bekommen, bin da also noch dran. Ansonsten war es das von mir aus erstmal. Wir machen heute zum Outro ein bisschen was anders. Normalerweise spiele ich ja immer den Jingle ab, den ich für diesen Podcast zusammengeschustert habe. Wir werden es machen heute anders. Es wurde ja im Interview bereits erwähnt, dass ich einen Track sehr, sehr vermisst habe. Das kann ich jetzt zumindest nachholen. Und spiele euch Hole in One von X-Paradise vor. Ich weiß nicht, ob das überhaupt legal ist, ob ich mich da jetzt in Teufels Küche begebe und morgen die GEMA bei mir klingelt. Aber selbst wenn, sei es drum, es ist auf jeden Fall wert, dass dieses wunderbare Stück elektronischer Musik an euch weitergegeben wird. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback. Ihr findet meinen Podcast bei Instagram, ihr findet meinen Podcast auf Twitter. Ich habe einen Tumblr-Blog, wo ich minutiös alles aufliste, was es gibt. Shownotes werdet ihr dort auch finden, Verlinkungen aller Art. Ich freue mich ganz, ganz doll über euch und eure Zuschriften. Wenn ihr Anregungen habt zum Podcast, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr den Podcast richtig, richtig scheiße findet, bitte schreibt mir auch das, weil auch damit kann ich was anfangen. Wenn ihr ihn richtig, richtig geil findet, könnt ihr mir das natürlich trotzdem mitteilen. Soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt aufrecht. Einen schönen Tag euch noch. Ciao!